Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Interview-Podcast für Persönlichkeits- und Organisationsentwicklung mit dem Managementberater Danny Herzog-Braune. Danny unterstützt Führungskräfte dabei, wirksam und gesund zu führen. Mit seiner Erfahrung als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und systemischer Personal- und Business-Coach begleitet er dich auf dem Weg zu mehr Erfolg und Zufriedenheit. Tauche ein in wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Weiterentwicklung.
Strukturen, Prozesse, Organisationsmodelle, oh, das war irgendwie nicht mein Ding. Wie schneidet man Teams? Aus der Ecke kam ich gar nicht. Ich habe aber gemerkt, und das war halt cool, dass das, was ich seit 2006 gelernt habe, irgendwie aus Kybernetik, aus Systemtheorie, ich da eigentlich relativ geil anwenden kann. Und das war für mich der Katalysator zu sagen, Hammer, das ist ja geil. Es gibt natürlich Menschen, die frönen ihre Werkzeuge dort, aber ich glaube nicht, die sagen nicht, guck mal, wir haben die geilste Bohrmaschine der Welt oder die genialste Maurerkelle, sondern die nutzen das einfach, weil sie wissen, ohne solche Werkzeuge arbeiten sie nicht gut. Nicht gut genug. Also brauchen sie die Werkzeuge. Und ähnlich sehe ich Denkwerkzeuge auch. Es nicht wieder auf Fahnen zu schreiben, ja, und das wieder zu, und dann wieder ein Business-Theater drum zu bauen, sondern es einfach ganz normal anzuwenden und nicht immer darüber zu reden, sondern es einfach zu nutzen. Ja. Da bin ich ein Freund von. Na, du kannst alle sozialen Konzepte, die wir haben, Mut, Angst, Liebe, Vertrauen, Wertschätzung, alles soziale Konzepte, die du in sozialen Systemen wahrnimmst, die funktionieren alle paradox.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, wie wird eine Organisation wirklich agil und resilient? Für dieses Gespräch habe ich den Mathematiker und Berater Conny Detloff eingeladen. Conny ist sehr bekannt durch seinen Blog, den, wie ich jetzt auch schon aus meinem Umfeld mitbekommen habe, sehr viele Leute lesen und sich daran orientieren. Das liegt daran, dass er sehr reflektiert und vor allem interdisziplinär denkt und das Ganze aufgreift. Conny ist ein anerkannter Experte für Organisationsentwicklung, Transformation und Business Intelligence und hat einen starken Hintergrund in Mathematik. Nach seinem Abschluss als Diplom-Mathematiker startete Detloff 1999 seine Karriere als Unternehmensberater bei PwC und IBM, wo er sich auf Unternehmenssteuerung, Planung und große SAP Business Intelligence Projekte spezialisierte. Von 2012 bis 2020 war er in leitenden Positionen bei der Otto GmbH und Co. KG tätig, unter anderem auch als Senior Manager im Bereich Business Intelligence und als Bereichsleiter für agile Produkt- und Datenmanagement-Teams. So, das heißt, es gibt noch ganz viele Punkte, aber die soll er uns selber vorstellen. Also erstmal herzlich willkommen, lieber Conny.
Herzlich willkommen. Danke für die Einladung.
Lieber Conny, ich habe jetzt nur so ein, zwei Buzzwords mal so reingehauen. Ich habe hier noch viel mehr stehen, aber viel spannender ist, wie siehst du dich? Und wenn du dich mit eigenen Worten vorstellst und uns sagst, wie du der Mensch geworden bist, der du heute bist.
Ja, sehr gerne. Also, ich glaube, geprägt hat mich die Zeit in der damaligen DDR. Ich bin ein DDR-Kind. Ich bin 74 in Wahren-Müritz im Norden der damaligen DDR geboren und aufgewachsen. Meine Eltern waren beide Lehrer, Mathe, Physik, später dann Informatik. Und das hat mich in meiner Kindheit, zusammen mit meinem Bruder, der 2 Jahre jünger ist als ich, geprägt und in zweierlei Hinsicht geprägt. Einmal im Rationalen, also wir wurden, würde ich sagen, sehr rational erzogen. Die Suche nach Wahrheit hat uns sehr geprägt, die Suche nach dem Richtigen. Und was mich auch geprägt hat, denke ich, in der damaligen Zeit ist, gerade natürlich zur Wendezeit, da war ich nämlich 16 Jahre, 10. Klasse, dass ich schon mal einen krassen Systemsturz miterlebt habe. Und mit 16 ist man doch schon ein Stückchen bewusst im Leben. Also es hat mit mir was gemacht. Ich war damals 10. Klasse. Ja, also wir standen quasi vor einer neuen Zeitrechnung, wo wir nicht wussten, Prüfungen. Ich habe mich damals noch für die damalige EOS, das ist die erweiterte Oberschule, also damals Gymnasium, Abitur, beworben. Damals musste man sich noch bewerben. Und das war alles neu. Es gingen die Grund- und Leistungskurse los. Die Lehrer zur damaligen Zeit in der DDR, also von der damaligen DDR, mussten sich umstellen. Es war schon eine Zeit, die mich geprägt hat, weil sie von sehr viel Unsicherheit und Unbestimmtheit durchzogen war. Und ich glaube, das macht sich heute noch ein Stückchen bemerkbar, denke ich mal, wenn es um Transformationen geht, weil ich so etwas schon mal miterlebt habe, wie das vonstatten gehen kann. Ja, wie gesagt, es war klar, dass ich studiere. Mein Bruder und ich, das war von Tag 1 unseres Lebens war klar für unsere Eltern, die Jungs studieren. Ja. Ich habe dann Mathematik studiert, nicht weil ich Mathematik so damals so geliebt habe, sondern weil es ein Fach war, was ich relativ schnell und gut konnte, ohne großen Aufwand. Ich habe das begriffen und die Idee war, ich wollte schon immer in die Wirtschaft, dass ich mit einem anderen Fach, nicht BWL und nicht VWL, vielleicht der Exot bin unter den zukünftigen Menschen, die in der Wirtschaft tätig sind. Und dachte eigentlich, dass mir das irgendwie nützt, Mathematik zu studieren. Was cool war in dem Bereich, gerade zur Diplomarbeit, gerade jetzt, wir reden viel über KI. Ich habe damals schon 98, 99 meine Diplomarbeit in einer Firma geschrieben. Ich habe damals ein Lernverfahren für ein künstlich neuronales Netz entwickelt, wo es um Bilderkennung ging. Das wurde auch wirklich eingesetzt. Das war schon cool, was mich dann auch natürlich heute noch prägt. Mhm. Weil ich damals mich intensiv mit KI beschäftigen musste. Und zwar zu einer Zeit, wo KI zum Glück noch kein Hype-Thema war, noch kein Modethema war. Ja? Da bin ich Berater geworden nach dem Studium, habe sehr lange im Bereich Daten, Business Intelligence, KI beraten, aber war immer rational unterwegs. Das heißt, das hat mich auch geprägt aus meiner Erziehung. Ich glaube, ich war zur damaligen Zeit kein guter Zeitgenosse, mit dem man gut diskutieren konnte. Weil ich fest davon ausging, es gibt die absolute Wahrheit. Und ich natürlich in einigen Diskussionen logischerweise dann oft davon überzeugt bin, war, dass ich Recht hatte und dann konnte mein Gegenüber ja nur falsch liegen. Das hat man an meiner Gesprächsführung, denke ich, gemerkt. Und dann kam 2005, 2006 rum ein prägendes Erlebnis für mich. Ich war damals Projektleiter auf einem Projekt, was wir gewonnen haben, was wir damals aber bei IBM strategisch gewonnen haben. Jetzt kann ich da, also es ist fast 20 Jahre her, ich kann darüber berichten. Ich werde die Firma nicht nennen, aber ein bisschen davon erzählen. Ich habe damals gesagt, weiß ich noch wie heute, zu dem Kundenpartner, zu dem Accountpartner, ich helfe gerne, das Projekt zu gewinnen, ja, aber ich möchte eigentlich bei der Execution, bei der Durchführung nichts damit zu tun haben, weil wir haben uns das Projekt damals erkauft. Damals gab es noch Fixpreise und mir war relativ klar, dass wir das Projekt zu diesem Preis, was wir angeboten haben, niemals erfolgreich umsetzen werden. Das heißt, ich musste über Change Requests agieren. Wir haben das Projekt gewonnen und oh Wunder, ich durfte das Projekt leiten. Und das war für mich eine prägende Zeit. 1,5 Jahre habe ich mich mehr mit Juristerei befasst, mit Verträge lesen, mit komischen, unsäglichen Diskussionen mit Kunden. Ich habe mich selber nicht gut gefühlt. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, Conny, ich war damals irgendwie 30, 31, willst du das 37 Jahre machen? Eigentlich wollte ich ja nutzenstiftend unterwegs sein. Ich wollte ja für Kunden da sein als Berater. Und dann habe ich irgendwie diese rationale Schiene verlassen und habe versucht, irgendwo Halt zu finden, habe viel gelesen und bin per Zufall damals in Richtung Systemtheorie gegangen, in Richtung Philosophie, habe mir also grundsätzliche Fragen gestellt übers Leben. Ich habe damals viel über Kybernetik gelesen und mein Einsteigerbuch war zum Glück per Zufall damals von Bernard Perksen und Heinz von Förster, Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners. Und warum Zufall? Weil der Heinz von Förster es wunderbar versteht, auf suffisante, lustige Art und Weise Weltbilder zu zerstören. Nicht mit dem moralischen Zeigefinger, nach dem Motto, das macht ihr aber falsch, sondern immer mit einem Zwinkern im Gesicht, mit einem lachenden Auge. Und das hat echt mein Weltbild angekratzt und hat dazu geführt, dass ich mich mehr, so 2006, mehr und mehr mit solchen, ich sag mal so, verbindenden Wissenschaften befasst habe. Kybernetik, Systemtheorie, Philosophie. Mir Fragen gestellt, wie erkennen wir eigentlich, was ist eigentlich Wahrheit? Ja, was ist denn das eigentlich? Wie nehmen wir Umwelt wahr? Und so weiter. Und 3 Jahre später, 2009, ich war immer noch damals Berater bei IBM, habe ich so eine unglaubliche Diskrepanz wahrgenommen zwischen dem, was ich mittlerweile so für mich gelernt habe, 3 Jahre lang, und zwischen dem, was ich in der Wirtschaft machen muss. Und dann brauchte ich ein Ventil. Und das war damals bei mir dann der Blog. Ich habe irgendwie ein Ventil gesucht, wo ich gesagt habe, wie kann ich diesen Druck bei mir irgendwie ablösen, den ich gespürt habe, und habe angefangen zu schreiben. Ich habe einfach meine Gedanken aufgeschrieben und habe dann mein Netzwerk aufgebaut im deutschsprachigen Raum, Deutschland, Österreich, Schweiz. Und wieder 3 Jahre später, Ende 2011, hat selbst das Schreiben nicht mehr gereicht. Dann musste ich irgendeinen Wechsel machen und bin dann zu Otto gegangen, in ein Unternehmen, familiengeführt, wo ich mehr und mehr das umsetzen konnte, was ich die ganzen dann mittlerweile 6 Jahre so gelernt habe. Und habe dann auch für mich das Thema Organisationsdesign entdeckt, habe für mich entdeckt, dass es extrem darauf ankommt, wie die Strukturen und Prozesse in Organisationen gestaltet sind, damit Menschen auch gut miteinander arbeiten können, damit Menschen sich einbringen können und wollen und nutzenstiftend sind. Habe dann 2013 bei Otto dann eben, man kann schon sagen, eigentlich die agile Community aufgebaut, bei mir im BI-Bereich. Ich habe daran geglaubt, zum damaligen Zeitpunkt, dass es Menschen braucht mit einem tiefen Systemverständnis, die Experten dabei unterstützen, nutzenstiftend zu sein. Und ja, und dann kam irgendwann ja das Modeding agil, ne? Das wurde ja dann irgendwie gehypt und so weiter. Und dann wurde natürlich auch Otto damit durchflutet. Aber das hat mich geprägt. Ich habe da als Führungskraft, also ich konnte auch Entscheidungen treffen, ich konnte wirken. Ich war nicht nur Berater und Empfehlungen aussprechen, sondern ich konnte wirklich Sachen tun. Von 2013 dann bis 2020. Und da habe ich sehr, sehr viel gelernt. Da habe ich sehr viel über soziale Systeme gelernt. Ich habe sehr viel mit Menschen versucht. Also wir haben eigentlich fast alles, bis auf Gehaltsmodelle, haben wir alles eigentlich auf den Kopf gestellt. Also wir haben viele Sachen probiert. Strukturen, Prozesse, neue Rollen. Auch ich musste mich immer wieder neu erfinden als Mensch in Führung. Ich habe sogar eine Zeit lang dann, das ist auch so ein kleines Experiment, meine formale Rolle abgelegt und habe gedacht, jetzt bin ich einfach nur der Conny. Ich brauche keine formale Rolle. Auch das war eine spannende Zeit, wie da so eine Organisation darauf reagiert. Ja, und dann hatte ich 2020 wieder den Wunsch, irgendwie in die Beratung zurückzugehen, weil ich gedacht habe, naja, das, was ich so 9 Jahre gemacht habe, intern, das möchte ich jetzt mal wieder bei anderen Organisationen, mit anderen Menschen, andere Branchen ausprobieren. Bin in die Beratung zurück. Und jetzt, oh Wunder, wir nehmen das ja jetzt gerade im April auf, aber morgen ist ja der 1.5., ne, Danny, da fange ich was Neues an. Das heißt, ich gehe wieder in die Festanstellung zurück. Ich gehe in die Ostseesparkasse als Leiter IT und Prozesse. Auch da wird's wahrscheinlich mit Sicherheit viel um KI gehen, aber auch darum gehen, Prozesse, Strukturen anzupassen. Und auf dem zweiten Weg mache ich mit meinem guten Freund Moritz Hornung, den ich auch schon lange Jahre kenne, eine GbR auf, die da heißt Ordonovus, wo wir eben auch noch beraten, wo wir eben auf dem Weg auch noch beraten, wo wir eben Vorträge halten, Keynotes halten. Aber immer im Kontext Organisationsdesign, Strukturen, Prozesse, Führung, künstliche Intelligenz, wie das Thema Entscheiden, was sind Entscheidungen überhaupt? Genau. Und ich fühle mich gerade so richtig wohl, weil wenn ich rausgucke, scheint die Sonne. Und irgendwie freue ich mich total jetzt auf den Neustart jetzt. Jetzt übermorgen, morgen ist der Feiertag, aber übermorgen am Freitag. Ja, und ich freue mich einfach drauf. Und ich freue mich vor allem jetzt auf die paar Minuten, die wir haben zusammen, wo wir einen schönen Dialog haben.
Ja, ja. Die geschulten Zuhörerinnen werden wissen, es wird bei ein paar Minuten nicht bleiben. Es wird ein wenig länger werden. Ja, aber jetzt total spannend, wie viele Parallelen wir haben. Ich will die nur mal gleich aufzeichnen, weil ich das spannend finde. Nochmal zum Hintergrund, als ich vor 5 Jahren meine Paperwings Consulting gegründet habe, bei LinkedIn schon relativ weitreichend war, habe ich einfach mal irgendein Bild aus einem Blog von Conny oder so gefunden, Agilität versus Lean, und das Ding ist irgendwie komplett durch die Decke gegangen, mehrere hunderttausend Links und Diskussionen etc. Und das war so, danach habe ich so den Connex so ein bisschen verloren, aber ich habe immer gemerkt, in meinem Kosmos schwirren halt die ähnlichen Persönlichkeiten so rum. Und zum Beispiel Nadja Böhlmann zum Beispiel, wirst du ja auch kennen, zum Beispiel eine Kameradin von mir, eine Kollegin, der ich sehr unterstützt habe, die ich sehr schätze. Also es gab einfach so einen Kosmos, wo man sich immer rotiert hat. Und was ich total spannend auch finde, nehmen wir mal das Beispiel Otto. Ich habe mit Otto an sich gar nichts zu tun, aber Tobi Krüger, den ich extrem schätze, der in meinem ersten Buch mitgeschrieben hat, war schon zweimal im Podcast, jetzt im nächsten Buch, für das ich dich gewinnen konnte, New Work und Resilienz. Wieder mit Otto-Bezug und Kathi Röver, die Vorständin, hat ein 10-seitiges Interview dazu geschrieben. Das heißt, irgendwie, obwohl ich gar nicht diesen Bezug persönlich zu Otto hatte, ist das scheinbar ein ganz cooles Role Model. Dann finde ich es auch noch spannend, die persönlichen Parallelen. Warum finde ich das relevant? Weil das, was du gesagt hast, dieses Systemverständnis, diesen Systembruch, wir sind ja namentlich sehr dicht beieinander, allein schon, das heißt Conny und Danny, ich bin ja auch ein Ostkind und mein Bruder ist deine Generation, das heißt, der ist ein 74er Jahrgang, das macht nochmal einen Riesenunterschied. Ich bin 81er, das heißt, ich war so 8 Jahre zur Wende und mein Bruder war quasi ein junger Erwachsener, so wie du auch. Und da ist natürlich die Wahrnehmung dieses, ich habe mir aufgeschrieben, der wilde Osten. Es gab, glaube ich, mal von der SZ so einen richtig genialen Artikel über den wilden Osten. Und dieser Umbruch, dieser Unmut und eigentlich auch diese Desorientierung der Erwachsenen, weil die sich in diesem neuen System, was ganz andere Gesetzmäßigkeiten hatten, ja gar nicht zurechtfanden. Das heißt, die Eltern, gerade jetzt dir, und ich kann das jetzt einfach spiegeln, ich suggeriere das jetzt, weil ich es von meinem Bruder kenne, die konnten ja nicht sagen, was ist ein guter Beruf, was ist eine gute Bildung, weil sie das System gar nicht kannten. Die kannten die Gesetzmäßigkeiten der DDR, wie überlebt man, wie ist man erfolgreich in dem System, aber nicht in dem neuen. Und das wirft ja quasi Wahrheiten schon über den Haufen. Das heißt, ich weiß auch noch, wie ich in dem Keller im Kindergarten sozialisiert wurde mit der Oktoberrevolution etc., mit den ganzen Bildern, der ganzen Propaganda, wo man ja eigentlich schon ein Konstrukt mit auf den Weg der Sozialisation bekommen hat, was ja mit einem Schlag vernichtet wurde und sagt, das war ja alles falsch, was ihr gelernt habt. Auch wenn vielleicht nicht alles falsch war. Aber vieles wurde in Frage gestellt und damit eine wahre systemische Disruption ja stattgefunden hat. Das heißt, es ist ja wirklich alles von Versicherungssystemen über Zahlungssysteme, alles wurde ja komplett ja ersetzt und erneuert. Und ich glaube, das ist schon für viele natürlich, sieht man an den Wahlergebnissen, noch heute eine traumatische Erfahrung gewesen. Mhm. Ja, also das fand ich erstmal, weil ich glaube, das ist eine systemische Prägung, wenn man einmal sowas erlebt hat, wo man etwas mitnimmt und vielleicht, da kommen wir später zum Thema ja auch noch, Punkt 1 muss man agil sein, um sich anzupassen und zum zweiten muss man resilient sein, um wieder erstarkt zu kommen und wieder neue Kraft zu finden. Damals einfach auch neue Jobs.
Total.
Was habe ich noch aufgeschrieben? Das waren so, also das fand ich gerade so spannend, weil das so viele Parallelen waren. Und grundsätzlich für die Zuhörerinnen, die noch nicht in Waren-Müritz waren, ich habe da, glaube ich, sehr viele Urlaubstage in meinem Leben schon verbracht und Ferienlager, ist also eine wunderschöne Gegend auch.
Das ist richtig. Richtig schön. Vielleicht mal ganz kurz mal eingeworfen, weil du gesagt hast, so krasse Sachen erlebt. Also vielleicht auch, wir mussten vom Übergang, also in den Sommerferien 8., 9. Klasse, wurden wir quasi einkaserniert, 2 Wochen ins sogenannte Wehrlager. Da wurden wir dann, wir waren damals, 14, 15 ist man da, glaube ich, alle Jungs aus Waren ins Ferienlager, hieß damals La Passionara, war an der Feißneck, glaube ich, an so einem See. Und dann hunderte von Jungs, 14, 15, wurden dann von Offiziersschülern gedrillt. Die waren NVA-Offizier 2021. Morgens hatten wir Sport, Sturmbahn, wir haben richtig scharf geschossen. Ja, und nachmittags hatten wir quasi Unterricht. Ja, da wurde also natürlich Sozialismus hochgelobt, Kapitalismus als Feind, Klassenfeind. Und es war irgendwie erstaunlich, das hat natürlich geprägt, aber wie dann durch den Umsturz, wie man dann damit umgegangen ist. Gut, mit 15, 16 ist man vielleicht noch nicht so unglaublich bewusst, aber wenn ich heute in Organisationen bin und dann höre, oh Gott, das ist aber ein riesiger Change, dann denke ich oft daran zurück. Ich sage natürlich nicht, nee, geht auch schlimmer, weil diese Menschen können sich das nicht vorstellen. Und ich will damit ja auch nicht prahlen, sowas mitgemacht zu haben. Aber das, was du ansprichst, es war wirklich von einem Tag auf dem anderen nichts mehr wahr, was bis dahin wahr war. Alles wurde geändert. Und wie damals meine Eltern damit umgegangen sind, rückblickend in Richtung meines Bruders und in meine Richtung, fand ich einfach unglaublich faszinierend. Weil sie haben eine gewisse Leichtigkeit ausgestrahlt, eine gewisse nach vorwärts Gerichtetheit, so, ne, also es wird alles geil. Meine Eltern als Lehrer waren schon immer auch Systemkritiker. Was ich von ihnen auch gelernt habe, ist, oder auch beobachtet habe, ist, wie man systemschlau Kritik üben kann. Du kannst dir vorstellen, zu Lehrzeiten, ja, ich hab Stasi habe ich nie in meinem Umfeld erlebt. Aber es gab es nun mal, ne? Und da musste man schon vorsichtig sein. Aber wir durften halt auch mal ein bisschen kritischer sein in Richtung Sozialismus. Das haben unsere Eltern uns erlaubt und standen auch hinter uns. Das war schon rückblickend schon krass, so irgendwie das mal so mitzunehmen.
In welchem Kontext durftest du kritischer sein? Also am Familientisch oder in der Gesellschaft?
Auch in der Gesellschaft. Also ich gebe ein Beispiel, natürlich mit 14, 15. Ich war damals immer schon ein bisschen aufmüpfig, das sehe ich jetzt bei meinem Sohn auch, der ist jetzt 18, also ich kenne Parallelen, aber beispielsweise habe ich damals eine Kette gehabt mit einem umgedrehten Kreuz. Also es war gar nicht, ich fand es einfach cool, da stand nichts dahinter ideologisch, überhaupt nicht. Kirche war natürlich ein spezielles negatives Thema zu erzeiten und umgedreht irgendwie in Richtung Satan sowieso. Für mich, ich fand es einfach nur cool. Ich wollte ein bisschen aufmüpfig sein. Und dann kam der damalige Direktor, das weiß ich noch wie heute, hat gesagt, ich soll die Kette abnehmen. Ich sagte, nö, mach ich nicht. Das ist meine. Und dann waren es ein 24.000, 25.000 Seelenort. Da gab es damals 10 Schulen. Da kennt man sich. Da kennen die Lehrer sich. Und meine Eltern hatten häufig Gespräche bezüglich solcher Vorkommnisse und haben aber nicht dann irgendwie mit dem moralischen Zeigefinger in meine Richtung gedroht. Ne? Sie haben einfach es ausgehalten. Sie haben diese Gespräche ausgehalten und haben versucht, mich irgendwie auf eine sanftere Art und Weise zu lenken, aber nicht mit Verboten. Nach dem Motto, du darfst solche Ketten nicht tragen, du darfst das nicht tun. Und das fand ich schon spannend. Also wenn ich mir das heute überlege, wie ich das gemacht hätte, ich weiß gar nicht, ob ich das so charmant, so systemschlau hätte machen können. Ne? Also, es war nur ein Beispiel. Also, ne, zu der meinen Zeit habe ich mir, glaube ich, gar nicht Gedanken gemacht. Kapitalismus, Sozialismus, was ist besser? Ich habe das über mich ergehen lassen, quasi, diesen Unterricht da. Und wir hatten Spaß mit Freunden. Auch jetzt auf Montagsdemos, da war ich auch, aber auch in Wahn halt. Ne? Das ist ja nicht in Leipzig, ja nicht zu vergleichen mit Leipzig, Dresden, Großstädte. Aber unsere Eltern haben uns erlaubt, mein Bruder auch damals, er war 8. Klasse, ich 10., auf diese Demos zu gehen mit unseren Freunden. Für uns war es eher Gaudi, ne? Irgendwie da zu sein mit vielen Menschen, irgendwie zusammen zu sein. Da ging es gar nicht um System, um Wechsel, einfach nur dabei zu sein. Trotzdem durften wir das. Ich weiß gar nicht, ob ich das meinen Kindern so einfach erlaubt hätte. Keine Ahnung. Aber sowas hat mich geprägt, sich so systemschlau zu agieren, nicht alles mitzumachen, kritisch zu sein, aber auf eine gewisse Art und Weise Kritik zu üben, dass man nicht sofort aus dem System gespült wird, ne? Dass man immer noch Teil des Systems bleibt. Weil sonst ist der ja weg, ne?
Genau. Ja, also mein Vater war lange Redakteur und hat auch Kabarettkritiken geschrieben. Mhm. Und das war ja damals mehr noch mit dem Florett. Das heißt, inwiefern ist politisches Kabarett in der DDR möglich? Das heißt, welche Nuance darfst du platzieren? Und das ist ja genau dieser schmale Grat der Systemkritik, was ist noch zulässig und was ist schon gefährlich. Ich nehme mal daraus rauf, weil ich will jetzt gar nicht so viel diesen geschichtlichen Exkurs machen, aber ich glaube, was man daraus lernen kann, ist eine Systemintelligenz zu entwickeln und eine Sensorik aufzubauen. Das heißt, welche Wechselwirkungen gibt es, was ist brauchbare Illegalität vielleicht auch, ne? Also wenn wir sagen, was durfte man in der DDR handeln, was durfte man nicht handeln, was war illegal, aber es haben alle gemacht und es wurde in der Gesellschaft akzeptiert. Und wenn man das jetzt auch auf Organisationen überträgt, was sind die formalen Strukturen, die informalen Strukturen und wie schaffen wir es, dass, und jetzt sind wir bei Resilienz und Agilität, dass ein System überlebensfähig ist, wenn Grenzen gebrochen werden. Und wenn wir jetzt, da würde mich gleich deine Erfahrung auch bei Otto interessieren, weil ich habe da mit Tobi drüber gesprochen, der das mir erzählt, also ich weiß noch genau, der hat ja auch eine sehr eindringliche oder eine sehr einprägsame Rhetorik. Das heißt, also liebe Zuhörerin, hört euch auf jeden Fall die Podcast mit Tobi Krüger an. Der sagt halt, wenn man scheiße ist, ist es scheiße, da nimmt er kein Blatt vom Mund. Und wie er quasi gesagt hat, also die ganzen Hierarchien auf den Kopf gestellt, aber auch mit einem sehr wertschätzenden Blick im Sinne, Ja, du bist jetzt hier nach dem Peter-Prinzip befördert worden, zur maximalen Inkompetenz. Wie kriegen wir jetzt einen gesichtswahrenden Rückzug von dir hin, dass du der Organisation dienst? Vielleicht kannst du auch mal diese Transformation, die bei Otto so passiert ist, mal so ein bisschen aus deiner Perspektive beschreiben. Du hast ja auch gesagt, du musst ja auch formale Hüte quasi wieder abgeben.
Ja, genau. Also erstmal, Tobi, falls du diese Serie hörst hier, ich grüße dich. Also ich habe viel mit Tobi damals gemacht. Ich mag ihn unglaublich, weil er einfach ein Funskerl ist und einfach echt ist. Ne? Also das ist echt cool. Ne? Also genau. Ja, wie gesagt, ich bin 2012 zu Otto gekommen. Damals mit der Maßgabe, damals hat Otto relativ viel Berater aus der Beratung eingestellt, weil zu der Zeit halt eben MS Zalando, die wurden immer stärker und es war klar, dass irgendwas passieren muss. Ne? Und damals ging es halt eher um das Thema Daten, datengetriebene Geschäftsmodelle, Business Intelligence mehr zu fördern, also mehr mit Daten zu tun, auch mehr in Echtzeit zu machen, den Online-Shop zu personalisieren, also mehr in diese Richtung zu tun. Und dann waren wir eben auf dem Trip, dass wir gedacht haben, naja, wenn wir dann die Experten haben, die Data Scientists, die coolen Java-Programmierer, die es wirklich können, die auch in Realtime programmieren können, dann sind wir im Land, wo Milch und Honig fließt. Dem war aber nicht so, weil diese Menschen haben zurückgespiegelt, Leute, wir können hier gar nicht so agieren, wie wir wollen. Wir können unsere Fähigkeiten nicht einbringen. Wir können unsere Skills nicht einbringen. Ja? Wir dürfen keine Entscheidung treffen und so weiter. Und zu damaligen Zeitpunkt, ich glaube, hab ich auch mit dieses Thema hochgebracht. Ich war auch viel mit HR zusammen. Wir haben an Führung gearbeitet, neue Führungsmodelle, die Seminare neu aufgestellt, die internen Seminare, die durchlaufen werden müssen, wenn Menschen in Führung gehen, haben neue Anbieter gesucht und so weiter. Da war ich immer dabei, weil ich auch da meine Ideen einbringen wollte und die waren auch gerne gehört. Was aber neu war für mich, weil ich kam aus dem Fach Business Intelligence, sich auf einmal um Strukturen und Prozesse zu kümmern. Ich habe vorhin gesagt, ich habe dann 2013, 2014 das Thema Agil mit aufgebaut. Eigentlich wollte ich das gar nicht, weil eigentlich hatte ich gar keine Lust, in dem Bereich zu arbeiten. Strukturen, Prozesse, Organisationsmodelle, das war irgendwie nicht mein Ding. Wie schneidet man Teams? Aus der Ecke kam ich gar nicht. Ich habe aber gemerkt, und das war halt cool, dass das, was ich seit 2006 gelernt habe, irgendwie aus Kybernetik, aus Systemtheorie, ich da eigentlich relativ geil anwenden kann. Und das war für mich der Katalysator zu sagen, Hammer, das ist ja geil. Ich habe vorhin gesagt, ich konnte bei Otto das erste Mal die Sachen, die ich da gelesen, gelernt habe, wo ich im Austausch war mit meinem Blog, wirklich im Beruf anwenden. Das konnte ich bis dahin gar nicht. Das waren so zwei Welten. Als ich gemerkt habe, dass die sich verschmelzen, habe ich dann auf einmal richtig Lust bekommen, mich damit zu befassen. Und wie gesagt, wir haben dann angefangen, verschiedenste Sachen zu machen. Wir haben dann 2016 unseren BI-Bereich umstrukturiert. Wir haben die Teams neu zusammengewürfelt. Wir haben Führung neu definiert. Wir haben Führungsrollen neu definiert. In dem Zuge wurde dann auch bei Otto, was ich auch cool fand, ein neuer Karriereweg aufgemacht, weil, wie du gesagt hast, ne, es war ja damals Usus, dass wenn man Karriere machen wollte, gab es immer nur einen Weg. Und das war eben der Weg einer disziplinarischen Führungskraft. Und dann hattest du eben logischerweise dann auch eben Menschen in Rollen, in disziplinarischen Führungsrollen, die diese Rollen nur gemacht haben, weil sie Karriere machen wollten, nicht weil sie Bock drauf hatten. Die wollten eigentlich in ihrem Expertentum bleiben. Die wollten Data Science weitermachen. Die wollten geile Algorithmen programmieren und so weiter. Das hat man ihnen aber genommen. Und dann gab es die Entscheidung damals auf der HR-Seite von wem, weiß ich nicht, lasst uns doch einen zweiten Karriereweg aufmachen, nämlich den Expertenweg. Dass wir es erlauben, dass Menschen nicht unbedingt disziplinarische Führung übernehmen müssen, sondern sie können ihr Expertentum weiter ausleben. Und können trotzdem Karriere machen. Das ist irgendwie gleichgestellt. Ne? Das war zum Beispiel ein Weg, den ich auch mit begleitet habe. Auch natürlich die Schwierigkeiten um Schiff, weil kannst dir vorstellen, so ein soziales System hat eine Fahrtabhängigkeit. Menschen glauben das nicht sofort. Du kannst natürlich viel sagen, Experten sind auch wichtig, ja. Aber das braucht eine Zeit, bis das ins System einmassiert wird, dass Menschen auch wirklich glauben, ja, wenn ich den Expertenweg gehe, dann kann ich auch wirklich Karriere machen. Das System honoriert das. Ne? Ich muss nicht nur disziplinarische Führung übernehmen. So, und dann ging es irgendwie weiter. Dann haben wir auch ein Ding gemacht bei uns im Bereich, das habe ich auch mit, muss ich auch gesagt haben, mit forciert, dass ich gesagt habe, wenn wir uns wandeln, dann sollten wir nicht immer nur auf Teamebene etwas tun. Also Teams hin und her schneiden, neue Rollen dort generieren und so weiter, sondern auch bei uns auf der Führungsebene sollten wir dann auch mal den Wandel forcieren. Und dann haben wir jede Führungskraft bei uns eben die Rolle abgegeben, ganz offiziell, und alle mussten sich neu bewerben auf neue Führungsrollen. Das also war nicht automatisch so, wenn ich jetzt ich war damals Bereichsleiter. Gut, das ist so ein Modeding. So die typischen Teamleiter, Abteilungsleiter, Bereichsleiter, die wurden als Begriffe abgeschafft. Die waren irgendwie outdated. Und man hat neue Begriffe erfunden, wie People Lead zum Beispiel, Division Lead und so weiter. Also es waren irgendwie so man hat neue Begriffe gefunden. Mittlerweile weiß ich, bei Otto geht man wieder zurück auf die alten, weil eigentlich ist es, egal wie die Dinge heißen, am Ende des Tages wichtig, welche Verantwortung habe ich als Mensch in einer ganz bestimmten Führungsposition. Ne? Und was ich halt für mich gemerkt habe, ist, dass im ganzen Sinne ich mich grundsätzlich als Mensch auch weiterentwickelt habe. Das hat meine Familie, meine Freunde mir zurückgespiegelt, weil ich viel Unsicherheit aushalten musste, viel Unbestimmtheit. Ich konnte mich nicht zurücklehnen im Wandel auf das, was ich bislang erreicht habe. Ich musste mich immer wieder neu beweisen. Und das, glaube ich, hat mir gut getan. Hat mir gut getan. Ich bin, glaube ich, in der Zeit demütiger geworden. Demütiger vor Sachen, die ich mache. Nicht in Richtung Angst, sondern eher in Richtung, ich habe das wertgeschätzt. Ich habe Komplexität mehr wertgeschätzt als früher. Ich habe mehr wertgeschätzt, dass man auch mal daneben liegen kann. Dass man nicht immer gleich Erfolg hat. Dass es sogar klar ist, wenn man lernt, auch mal daneben zu liegen und das als Chance zu begreifen, besser zu werden. Ne? Ich habe mir dann auch gar nichts dabei gedacht. Also ich habe dann offen auch darüber geredet, auch im Freundeskreis, wo ich, glaube ich, früher so aus der IBM-Zeit, Beraterzeit, ich mich, glaube ich, immer versucht habe, im rechten Licht darzustellen. Und das bedeutete immer, irgendwie fehlerlos zu sein. Und das habe ich wie abgelegt. Das ist aber auch eine Geschichte, die ich so rückblickend für mich sehe, die ist befreiend. Man muss nicht immer jeden Tag von morgens bis abends Höchstleistung bringen, sondern man kann auch mal daneben liegen. Das ist halt menschlich. Man kann auch mal unperfekt sein und Fehler machen. Das heißt, also das hat mich geprägt bis, wie gesagt, 2020.
Ich will mal ganz kurz reingehen, weil das hat für mich jetzt gerade ganz viel mit Resilienz und Widerstandsfähigkeit zu tun. Und auch hier die Parallele, ich war ja auch Bereichsleiter für den IT-Bereich bei einer Praxissoftware. Und du hast das vorhin im Intro mal gesagt, in dem ersten Buch, was Führung heute wirklich braucht, habe ich darüber geschrieben, dass Führungskräfte Moderatoren sein müssen dürfen. Weil, und das ist so was Ähnliches, was du hattest, was ich gelernt habe, ich werde nie die IT verstehen. Das heißt, wenn ich in so einem IT-Meeting war, wenn ich sagen würde, ich habe 5% verstanden, wäre das hochgegriffen. Ich habe die Jungs nicht verstanden, aber ich habe die geleitet. Aber ich musste auch nicht verstehen, was die wie machen. Und das ist auch so ein Learning. Ich hatte einen IT-Leiter, der Experte war. Der hat das Programm von Anfang an mitgeschrieben, hat das entwickelt gehabt, aber der war eine schlechte Führungskraft. Und der hat selber drunter gelitten. Ich habe den zur Führungskraft gemacht, weil der mit Abstand der größte Experte war. Aber der war überhaupt nicht gut in der disziplinarischen Führung, weil der war halt Programmierer. Und das wollte er auch immer sein. Der hat den Anspruch nicht gehabt. Und da mussten wir auch Wege finden, denn wenn ich jetzt aus der Persönlichkeitspsychologie komme, gibt's halt Sachen, die sich widersprechen. So. Da wird keiner glücklich. Der Programmierer nicht, die Mitarbeitenden nicht, die Firma nicht. Und da gibt's das. Und das nächste ist, als Führungskraft dieses, was du gesagt hast, diese Fehlerkultur, Fehler zugeben können. Ne? Wenn ich immer mehr mir einen eigenen Schild aufbaue, der Perfektion, des Anspruchs, die folgen mir nicht mehr, wenn ich einen Fehler mache, dann macht man Fehler. Und dann kommen die auch nicht mehr zu einem und sagen einem, was ist. Und dann isoliert man sich, dann folgt einem keiner mehr und dann scheitert Führung. Das fand ich nochmal stark. Und was du gesagt hast, Unsicherheit aushalten kann. Das heißt, diese Ambiguitätstoleranz, die wir unbedingt brauchen in der Resilienz, das heißt, wie gehe ich mit Widersprüchlichkeiten, Spannungen und Mehrdeutigkeiten um? Ja. Das nur mal so als Einwurf, weil das sind genau die Punkte, wenn wir an Resilienz gucken, auf den unterschiedlichen Ebenen, individueller Resilienz, Teamresilienz und dann auch organisationale Resilienz, die es halt als lebendigen, nicht als Festkörper ausmachen, sondern als anpassungsfähigen Organisations, als anpassungsfähiges System, was relevant ist. Und wenn ich der fix im negativen Bund das starre Gliedbein, der Eisenkolben in einer Organisation mich nicht bewege und nicht anpassen kann, dann bin ich halt, dann wird das System mich auswerfen, weil ich nicht mit dem System wachse.
Total. Was ich aber auch beobachtet habe, ne, ist, und das machen wir ja sehr gerne, wir titulieren etwas zu Moden. Nimm das Thema Fehler. In dem Moment, wo wir auch bei Otto dann sogenannte diese Fuck-Up-Sessions, die gab es ja damals, ich weiß nicht, ob es sie immer noch gibt, aber die gab es damals, wo man das irgendwie so intronisiert hat, wo man daraus ein Theater gemacht hat, so nenne ich es heute. In dem Moment ist dieses Mittel für mich wieder so ein bisschen ins Negative umgeschwungen, wo Menschen so intronisiert, so über ihre Fehler berichtet haben. Das war dann wieder, das wirkte für mich dann nicht echt, so irgendwie so, ne? Sondern ich habe immer gesagt, Leute, diese Fakt, also da stehen meistens Menschen dann, die diese Fehler oder diese Situation längst überwunden haben und rückblickend immer so ein bisschen suffisant darauf gucken können und eine Geschichte dazu erfinden. Da war ich jetzt kein Freund davon, sondern immer in der jeweiligen Situation, auch gerne, wo es mir dreckig ging, das auch mal zuzugeben. Ohne, dass das irgendwie aufgeführt werden muss über so eine Art Theaterstück, sondern das war irgendwie echtes Leben so, ne? Echtes Leben in der jeweiligen Situation, kontextabhängig, ne? Aber ich muss dazu sagen, und das sage ich immer wieder, ne? Die Otto-Zeit war eine unglaublich geniale Zeit, weil diese Organisation an sich so richtig krass war. Also da waren Menschen in der Organisation, die waren unglaublich gut. Also unglaublich. Also ganz, ganz viele verschiedenste Experten. Und ich habe wirklich die Zeit da unglaublich genossen, so richtig genossen. Es war richtig schön, ein Tummelfeld für mich, um zu lernen.
Also dann ganz kurz nur für die Zuhörerinnen, warum das so spannend ist. Also für mich kam ja Otto quasi damals einfach nur als alter Katalog daher, neben Quelle, einfach um die Geschichte zu verstehen. Und Quelle kennt jetzt keiner mehr. Die haben es nicht geschafft und Otto hat es aber geschafft, ein erfolgreiches Online-Digital-Unternehmen zu werden. Ja. Und das ist halt die Transformation, die dort geglückt ist. Und das vielleicht einfach für den Kontext, um das zu verstehen,
ja,
wodurch das vielleicht auch gelungen ist. Genau. Ja. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
Nee, danke dafür, für die Korrektur. Genau, also das war's so. Ja, genau. Aber du hast recht, das hat viel mit Resilienz zu tun. Und ja, war eine schöne Zeit, war eine gute Zeit.
Okay, jetzt versuche ich mal die erste wirkliche Frage aus meinem Skript rauszunehmen. Viele Unternehmen führen agile Methoden ein, scheitern aber an echter Anpassungsfähigkeit. Was sind aus deiner Sicht die größten Missverständnisse, wenn es um Agilität und Resilienz geht?
Ja, das ist genau das, ne? Das, also was ich halt oft wahrnehme, ist, als das Thema agil so ein bisschen so richtig Mode und Hype war, hat man dieses Thema entweder zu sehr mit Methodik und mit Werkzeugen verbunden. Das bedeutete dann, wenn ich mir die Seminare angucke, da wurden quasi Methoden und Werkzeuge durchgeballert, die wurden quasi auswendig gelernt, kann man fast sagen, ohne den eigentlichen Sinn dahinter zu verstehen. Ich habe immer gesagt, das war mir auch wichtig in meinen Bereichen damals, Menschen, die in den Bereichen unterwegs waren, Agile Master, Coaches und so weiter, ihr müsst von jeder Methodik, die ihr einsetzt, wissen, warum hat irgendmal ein Mensch diese erfunden, weil es ging ja, da war ja mein Sinn dahinter. Die Methodik fällt nicht vom Himmel. Irgendein Mensch erfindet eine Methodik, ein Werkzeug, um ein bestimmtes Problem zu lösen. Und wenn ihr das wisst, erst dann seid ihr in der Lage, diese Methode oder dieses Werkzeug auch in anderen Situationen einzusetzen. Weil sonst seid ihr blind. Ich habe immer die Analogie zum Handwerker genommen. Na, ein Handwerker muss auch seine Werkzeuge sehr, sehr gut kennen und wissen, wann setze ich sie ein und wann nicht. Ja, und muss auch die Funktionsweise ein Stück weit verstehen. Das war die eine Sicht. Und dann die andere Sicht, agil habe ich auch wahrgenommen und beobachtet, sehr häufig mit Mindset verbunden, mit Haltung. Auch das habe ich mitgemacht. Auch das ist genauso schädlich, finde ich, weil dann ist der Weg zur Übergriffigkeit nicht mehr weit. Wenn immer mit dem moralischen Zeigefinger gewedelt wird und gesagt wird, oh, ich glaube, deine Haltung stimmt nicht. Ja, mein Satz war immer dann dabei, krass, dass du meine Haltung verstehen möchtest. Ich verstehe meine selbst noch nicht mal, ja, welche Haltung ich eigentlich habe. Aber echt spannend, dass du mich besser verstehst, als ich es jemals wahrscheinlich tun werde. Ich habe gesagt, bleib bitte bei dir. Ja, bleib bei deinem Mindset, bleib bei deiner Haltung. Ich glaube, da hast du genügend zu tun. Lass mich bitte in Ruhe. Das war der andere Weg, der genauso, glaube ich, nicht gut ist. Das heißt, man hat irgendwie so zwei Wege teilweise eingeschlagen. Und den eigentlich guten Weg, den man machen müsste, nämlich ein soziales System zu verstehen. Wie funktioniert eigentlich eine Organisation? Wie funktioniert ein soziales System? Wie funktionieren Menschen eigentlich, wenn sie miteinander arbeiten und da eher auf Strukturen und Prozesse zu gucken? Ja, den haben, glaube ich, die meisten Organisationen nicht, sind diesen Weg nicht gegangen. Und dann entsteht ganz viel Business-Theater und wenig wirkliche Wertschöpfung. Ja, und ich nehme, glaube ich, gerade wahr, und ich hoffe, dass das so ist, dass das konsolidiert sich gerade. Also so dieser agile Hype ist gefühlt vorbei. Ich hoffe aber eindringlich, und da werde ich ja auch immer wieder bei LinkedIn nicht müde, das zu wiederholen, ich hoffe nicht, dass dieser Hype jetzt durch KI abgelöst wird. Ich hoffe es nicht. Sondern dass wir auch KI nur als Werkzeug begreifen, irgendwie, um in den Organisationen Strukturen, Prozesse zu manifestieren, mit Menschen zusammen, damit dort Wertschöpfung wieder gelingbarer wird. Aber ich glaube, das ist der Grund. Also ich glaube, und was ich auch wahrgenommen habe, wenn ich mir so viele Seminare und Trainings angeschaut habe von verschiedensten Anbietern, die eigentliche, es wird sich da immer auf sogenannte Sekundärliteratur zurückgezogen. Also Bücher, wo es um Agilität ging. Da war ich nie ein Freund von. Ich habe aber auch natürlich durch Glück, dass ich 2006 mich ein bisschen in Kybernetik und Systemtheorie eingelesen habe. Ich habe immer Bücher gelesen, die tiefer gingen, wo es darum ging, wie erkennen wir Menschen eigentlich? Wie funktioniert unser Gehirn? Soziologische Systemtheorie von Luhmann. Also wirklich ich wollte immer die Fundamente verstehen und begreifen, um das dann irgendwie zu adaptieren, zu rekontextualisieren in den Situationen, wo ich unterwegs war. Also mir hat das nie gereicht, immer nur so auswendig gelernt, also einfach nur Methoden zu lernen. Die Stacy-Matrix, die sieht so aus und die kann man anwenden. Das war mir nie, ich wollte immer wissen, was hat denn der Stacy eigentlich damit, was wollte der eigentlich damit? Warum hat der damals dieses Denkwerkzeug erfunden? Das war mir nie genug zu sagen, da ist sie, wend sie an. Und auch das, glaube ich, hat so ein bisschen in die Sackgasse geführt, dass eben einfach Methoden und Werkzeuge nicht passgerecht angewendet wurden. Teilweise auch schludrig angewendet, teilweise aber auch missbräuchlich angewendet. Das haben die Erfinder dieser Werkzeugmethoden gar nicht gewollt. Und teilweise hat die agile Community das daraus gemacht. So wie Stacy Matrix zum Beispiel. Oder die sogenannte Change-Kurve, die wir alle kennen. Ja, und ich glaube, deshalb ist einfach der Erfolg ausgeblieben. Der wahre Erfolg. Die Ideen hinter agil sind alle super. Aber die Umsetzung, ja. Und da müssen wir uns irgendwo alle gemeinsam in den Spiegel gucken und schauen.
Ja, ich glaube, also ja. Ich habe ganz viel mitgeschrieben. Du hast nämlich ganz viele Punkte gesagt, an die ich mich sehr gut erinnere. Also ich war damals auch in einer Transformation, erst als externer Berater, dann als Bereichsleiter, habe meinen eigenen Job quasi mit selber aufgelöst als Bereichsleiter. Und ich weiß aber noch, als der Geschäftsführer quasi auf diesem Hype mit war und Thoralf Rapschen, geschätzter Kollege, hat auch ein schönes Buch dazu geschrieben, oder da kommt das so als Teilpart mit vor, nämlich das heißt, sei doch mal agil. Und wenn dann es Widerstände gab, und das betrachte ich jetzt aber auch aus einer erfahrenen Situation als systemischer Business Coach, dass ich sage, okay, Widerstände, die berechtigt sind, wo man sagt, okay, warum wollt ihr jetzt alles über den Haufen werfen, womit wir als Unternehmen eigentlich auch erfolgreich geworden sind? Jetzt sagt der Chef zu mir, ich soll mal agil sein, aber es gibt ja einen Grund für diese Reaktanz. Und das ist nicht, weil es gegen die Innovationsprozesse sind, sondern weil man ja auch erstmal überzeugen darf, was an dem Neuen besser sein soll, damit man das Alte, was das System eigentlich gerade erhält und aufgebaut hat, innoviert wird. Und da ist, wenn man dann auch Sozialdynamiken sich genau anschaut, wenn jemand was sagt, sagt der andere auf jeden Fall was anderes und unabhängig von Charakter. Und wenn das halt nicht mehr stattfindet, wenn alle nur noch Ja und Amen sagen, dann hast du halt keine gesunde Organisation mehr, weil dann hast du eine toxische Kultur geschaffen, dass du nur noch Ja-Sager hast, aber du schaffst die Widerstände nicht zu inkludieren in deinen Gestaltungsprozess. Und dann wirst du halt starr und fix, und dann sind wir bei diesen ganzen Frameworks, wo man sagt, man macht das alles. Aber wenn die Sinnhaftigkeit des Werkzeugs in dem Kontext nicht mehr gegeben ist, dann wird's halt, geht man halt komplett in die falsche Richtung.
Ja, Wahnsinn. Bin ich voll bei dir. Also wurde viel Theater gespielt und da bin ich voll bei dir. Also deine Beobachtung teile ich total. Aber ich hoffe gerade, dass sie das ein bisschen revidiert, weil ich glaube, auch beobachten zu können, dass in vielen Organisationen jetzt nach so vielen Jahren das wirklich auf die Probe gestellt wird und gesagt wird, so, wir haben jetzt relativ viel getan, wir haben viel investiert, wir haben viele Menschen ausgebildet in Richtung Scrum Master, Agile Coach und so weiter. Was ist denn jetzt wirklich besser geworden? So richtig besser geworden? Im Business, ja? Und da bleibt nicht viel. Und richtigerweise stellt man das auf die Probe. Was aber nicht passieren darf, ist, und das passiert natürlich sehr schnell, das ist mit Moden so, das mache ich auch ab und zu, aber nur um zu irritieren, um ein bisschen Menschen so aus der Deckung hervorzuholen, hervorzulocken. Die Ideen hinter Agilität jetzt schlecht zu reden, das wäre fatal. Wir haben die Ideen einfach nur nicht gut umgesetzt. Das ist der Punkt. Die Ideen sind immer noch richtig, logischerweise. Die sind ja schon teilweise Jahrzehnte. Ja, sie sind ja uralt. Das ist ja Gott gegeben. Ist ja logisch, dass man das so machen sollte, ne? Wie was bei Agil steht. Nämlich wenn du in unsicheren Umwelten bist, wenn sich Märkte zu Verkäufermärkten wandeln, wenn Kunden und Nutzer immer mehr Macht bekommen und nicht mehr klar ist, was eigentlich du machen solltest, um deren Wünsche, Bedürfnisse zu erfüllen. Wenn du mehr Wettbewerber hast, global verteilt, wenn du auf Technologie baust, wo du nicht weißt, so wie KI zum Beispiel, funzt das eigentlich? Klappt das eigentlich? Also wo viel Unbestimmtheit und viel Unsicherheit ist, da musst du häufiger reflektieren. Da musst du häufiger gucken, bin ich eigentlich richtig unterwegs? Ist doch klar. Und nichts anderes steht hinter agil aus meiner Sicht. Häufiger zu gucken, passt das eigentlich noch, was ich davor habe? Ja, ist es das? Oder muss ich mich ändern? So, das ist doch Gott gegeben. So werden wir kurioserweise groß. So lernen wir sprechen. So lernen wir laufen. Das wissen wir alles, dass das so geht. Ohne agil würden wir alle noch irgendwie wahrscheinlich auf der Erde rumkriechen und uns irgendwie mit irgendwelchen Lauten umher und uns gar nicht verständigen können. Ne? Das ist agil. Und irgendwann haben wir das irgendwie aus unserer Sozialisierung verbannt und versuchen es jetzt irgendwie wieder in Organisationen hieven. Ja. Aber eigentlich ist das uns Gott gegeben. Wir können das. Ja.
Ja, Wir sind gerade wieder ein, zwei Sachen aufgeleuchtet und das hat auch was mit deiner zukünftigen Rolle bei der Sparkasse zu tun. Letztens hatte Julia Jankowski, die geschätzte Kollegin, die auch in unserem gemeinsamen Buch mitschreibt übrigens, ein schönes Interview mit Frank Diefenbach, das ist Folge 255, der Vorstand ist bei einer Bank, bei einer Sparkasse und der hat das so ein bisschen beschrieben, die Transformation, der ist seit 30 Jahren, glaube ich, schon bei der Bank, gesagt, wie früher gab es ja noch Bankbeamte, also das kannte ich ja auch schon nicht mehr, das heißt, die waren verbeamtet bei der Bank und wie sich aber dieses Verständnis hin wieder zum Kundennutzen komplett wandeln musste, das heißt, die Wahrnehmung von, ich bin Beamter, ich sitze hier und du machst, was ich sage, ich überspitze, zu, es kommt ein Kunde und der hat ein Bedürfnisanliegen und das ja, die Bankenwelt ist ja nun auch schon relativ disruptiv, wenn man ansieht, okay, wie jetzt verlagert, also meine Schwiegermutter ist jetzt in Rente gegangen, die war auch bei der Sparkasse als Schalter oder als Geschäftsleiterin, Filialleiterin dort. Und das ist ja schon ein erheblicher Wandel gewesen, wenn man auch sieht, okay, ist es noch die Oma, die ihr Söckchen mit dem Geld in die Bank bringt, versus Gen Z hat alles nur noch auf dem Handy als Beispiel und es gibt kein Fiskalgeld mehr. Und da sieht man ja auch, wie sich eine der ältesten Branchen der Welt mit der Geldhandel schnell verändert einfach.
Total. Ja, total. Also wahrscheinlich bleibt keine Branche davon unbenommen von diesem Change, den wir gerade erleben. Ne?
Ja. Wenn wir jetzt nochmal, du arbeitest mit dem Viable System Model.
Ja.
Was verbirgt sich dahinter und welcher Mehrwert ist dahinter?
Ja, genau. Also wenn man sich so Organisationen anguckt und dann wird ja häufig das Thema Ablauf, Aufbauorganisationen, die Begriffe fallen häufig. Ne? Also Aufbauorganisationen, Organigramm, wie sind wir irgendwie machtmäßig aufgestellt, welche Rollen haben wir und so weiter, welche Bereiche, welche Teams. Und Aufbau, ja, welche Prozesse haben wir, um Wertschöpfung zu machen, um zu programmieren oder Produkte zu bauen, was auch immer. Die sogenannte dritte Organisationsdimension aber, Steuerung. Steuerung und Kommunikation wird meistens eher stiefmütterlich oder eher gar nicht behandelt. Und das Viable System Model ist aus meiner Sicht ein Metamodell. Der Stafford Beer, ein britischer Kybernetiker, Management-Kybernetiker, der hat sich Mitte letzten Jahrhunderts oder hat eine Hypothese aufgestellt. Der hat gesagt, er glaubt daran, dass lebende Systeme als auch soziale Systeme im Kontext Steuerung, also wie sie mit ihrer Umwelt agieren, ein gleiches Muster haben, ein gleiches Funktionsmuster. Also sie machen quasi ähnliche Aufgaben, ähnliche Steuerungsaufgaben, wenn sie lebensfähig bleiben wollen. Und hat sich dann auf die Suche begeben, dieses Muster zu erkennen und zu definieren. Und rausgekommen ist dann das sogenannte Viable System Model. Mhm. Das Viable System Model besteht aus sogenannten Systemen. Ist ein bisschen misleading, wenn man da über Systeme redet. Ich rede lieber über Steuerungsfunktionen. Aber da wird einfach geguckt, wenn ich ein soziales System habe, eine Organisation, welche Steuerungsaufgaben müssen eigentlich in dieser Organisation exekutiert werden, damit diese Organisation lebensfähig bleibt? Also, was muss ich in Richtung Zukunft tun? Was muss ich in Richtung Gegenwart tun, damit ich Wert generiere? Und das steht eigentlich in dem Viable System Model. Und das kann man auf dieses, deshalb auch ein Metamodell. Man kann das adaptieren, zum Beispiel, wenn man sich anguckt, wie unser menschlicher Körper funktioniert. Ja, dann sieht man diese Steuerungsaufgaben dort auch. Man kann sie mappen aufs VSM. Man kann es aber auch auf Teamebene machen, auf Bereichsebene, auf Organisationsebene, auf eine Sportmannschaft, auf einen Kirchenchor, also auf alle soziale Systeme, die man sich vorstellen könnte, auf eine Familie. Und das ist für mich so ein Denkwerkzeug, und deshalb nutze ich das als Denkwerkzeug, wenn ich jetzt in Organisationen bin, dass ich mit Menschen in dieser Organisation gucke, wo haben sie im Kontext Steuerung vielleicht noch bestimmte Gaps? Wo haben sie Schwachstellen? Wo haben sie Steuerungsaufgaben, die sie heute noch nicht gut genug ausführen und die zu möglichen Problemen führen? Und dafür nutze ich einfach das VSM, weil es zwingt das VSM als Modell, deshalb auch Metamodell. Es ist gut, deshalb auch Denkwerkzeug, dass das VSM gibt keine Antworten, sondern das VSM stellt Fragen und umreißt einen möglichen Antwortraum über Designprinzipien, wo man die Antworten aber selber finden muss. Und was auch unterschiedlich ist zu möglichen anderen Frameworks ist, um diese Antworten zu finden, und das ist auch für viele Menschen, wenn ich in Workshops bin, ein absoluter Gamechanger, die gute Antworten finden die Menschen nur dann, wenn sie ein tiefes Verständnis darüber haben, über die Märkte, in denen sie agieren, über Wettbewerber, über Geschäftsmodelle, über Strategien, das heißt, ein tiefes Businessverständnis haben. Nur dann findet man gute Antworten auf Steuerungsaufgaben. Und auch das ist der Unterschied zu vielen anderen Frameworks, die doch eher so ein bisschen kontextlos in Richtung Business daherkommen. Da denkt man, naja, ich mache jetzt irgendwie mal, ich führe Safe ein oder was auch immer ich einführe, aber es hat irgendwie immer mit dem Business nichts zu tun. Das sehe ich dann auch bei Menschen. Wenn ich mich mit denen unterhalte und die sind auch Berater, Beraterinnen, dann frage ich, was macht denn eigentlich das Unternehmen, wo ihr unterwegs seid? Oh, weiß ich eigentlich gar nicht. Ja, die machen irgendwie was so, wo ich sage, wow, krass. Das ist für mich notwendiges Kontextwissen, was ich haben muss, um in Organisationen unterwegs zu sein. Ne? Was ich immer gemacht habe, ich in Unternehmen, und das motiviert das VSM auch. Das VSM zwingt dich zwar quasi dazu, dieses Kontextwissen aufzubauen. Wenn ich beispielsweise bei produzierenden Unternehmen war, ich habe mir immer die Produkte angeguckt. Ich wollte die Produkte anfassen. Ich wollte gucken, wie groß sind die Produkte? Wie kann ich mir die Produkte vorstellen? Weil, wenn ich das nicht weiß, wie will ich dann Entwicklungsteams irgendwie coachen, die diese Produkte entwickeln, wenn ich gar nicht weiß, was die tun? Da fehlt mir der Kontext. Da bin ich komplett im luftleeren Raum und bin einfach nicht gut genug. Ne? Und das VSM zwingt dich dazu, diese Antworten zu finden. Und das ist gut. Das ist richtig, richtig gut. Und wie gesagt, ich nutze es seit mittlerweile 2013, 14. Bei Otto habe ich es angewendet. Aber auch dort, ne? In meiner Beobachtung, die letzten 1,5 Jahre kriegt dieses VSM mehr Traktion im Markt. Es wird immer bekannter. Und was ich immer gesagt habe, ich verspüre da schon wieder die Angst, dass das zum Hype wird. Dass das zum Mode wird. Deshalb bin ich meistens, wenn ich bei Kunden bin, in Workshops, Ich nenne meistens den Begriff Viable System Model gar nicht. Ich wende es nur an. Ja, das habe ich bei Otto auch gemacht. Ich habe es nie wirklich genannt, weil ich einfach hoffe, dass ich dadurch einer gewissen Richtung entgegenwirken kann, dass das zur Mode wird, dass das wieder so auf Fahnen geschrieben wird, so wir setzen das Viable System Model ein. Wow, geil. Wie ich sage, darauf kommt es nicht an. Es kommt darauf an, das Ding einzusetzen. Und da mache ich immer das beste Beispiel mit Handwerkern, mit Menschen aus dem Handwerk. Es gibt natürlich Menschen, die frönen ihre Werkzeuge dort, aber ich glaube nicht, die sagen nicht, guck mal, wir haben die geilste Bohrmaschine der Welt oder die genialste Maurerkelle, sondern die nutzen das einfach, weil sie wissen, ohne solche Werkzeuge arbeiten sie nicht gut, nicht gut genug. Also brauchen sie die Werkzeuge. Und ähnlich sehe ich Denkwerkzeuge auch. Es nicht wieder auf Fahnen zu schreiben, ja, und das wieder zu, und dann wieder ein Business-Theater drum zu bauen, sondern es einfach ganz normal anzuwenden und nicht immer darüber zu reden, sondern es einfach zu nutzen, ja. Da bin ich ein Freund von.
Ja, da fällt mir wieder ein Zitat ein von Matthias Ohler vom Karl-Auer Verlag, der dann immer von Tooligans spricht. Tooligans, ja, genau. Die dann immer die Werkzeuge, ne, du nimmst jetzt die Maurerkelle und haust einen Nagel rein, weil du hast ja, weißt ja, wie die Maurerkelle funktioniert. Ja. Passt das überall an. Und gleichzeitig ist es gut zu wissen, was gibt's im Werkzeugkasten und wann kann ich es rausziehen. Also ich habe jetzt gerade gedacht, bei dem, was du erzählt hast, parallel, kam ja gerade aus dem Coaching, war gerade in einem Coaching, kurz bevor wir uns gesprochen haben, und da ging es auch um eine Art Logoentwicklung, also eine Produktdesignfamilie. Aber dafür mussten wir, um die Bildsprache für die Zukunft definieren, im Prinzip ein Value Proposition Canvas mal durchgehen. Ja. Ohne dass ich ihm das jetzt gesagt habe, das ist das Value Proposition Canvas, aber was ist der Kunde, was ist der Schmerz des Kunden, wo wollen wir hingehen? Und da brauche ich jetzt das Canvas nicht an meine Metaplanwand pinnen, sondern ich muss aber die Fragen, den Gedanken dahinter verstehen, um mein Ziel zu erreichen. Und das heißt, ich brauche Werkzeugkenntnis, aber ich muss sie halt adaptieren können auf den jeweiligen Kontext.
Ja, da bin ich bei dir. Und da fällt mir das, was du gerade fällt, da fällt mir eine Situation ein, die habe ich mal durchlebt. Und zwar war ich Bestandteil eines Projektteams und wir hatten die Aufgabe, ein Geschäftsmodell zu entwickeln. Und wir haben Value Proposition Canvas, Business Model Canvas, alles in diesem Spektrum. Da wurden wir bestimmt 2 Wochen geschult. Also wirklich auf Methoden geschult, bam, bam, richtig durchgeballert. Bevor wir, also das war so ein bisschen so diese Einführung, das hat das gesamte Team gekriegt, in der Hoffnung, wenn wir alle das gleiche Denkwerkzeug nutzen, kommt was Gutes bei raus. Was ich bei mir festgestellt habe, ich hatte vorher gute Ideen über Geschäftsmodelle. Da habe ich diese 2 Wochen gemacht, ging es nur um Methoden-Tools. Und als wir dann gearbeitet haben, haben wir uns gegenseitig immer die Frage gestellt, so mal, welcher Schritt kommt jetzt gerade? Welcher kommt jetzt? Und was ist verloren gegangen? Die Inhalte. Ich habe die Inhalte verloren. Und so haben die anderen auch. Und ja, scheiße, Mann. Wir wollen doch nicht Weltmeister werden im Methoden anwenden. Wir wollen doch irgendwie geile Ideen umsetzen. Und das ist verloren gegangen. Und da diesen guten Mix zu kriegen zwischen Denkwerkzeuge, also wirklich nützlich einzusetzen, aber die Inhalte nicht zu vergessen. Also die nicht jetzt als Prio 1 zu nehmen, das ist, glaube ich, extrem wichtig. Das habe ich am eigenen Leib gespürt, wie fatal das sein kann, wenn man auf Methoden geprügelt wird. Ja? Obwohl diese Werkzeuge, ne, VPC ist Hammer, nutze ich super gerne. Ein richtig schönes, einfaches Denkwerkzeug. Richtig cool. Mit ganz viel Wumms hinter.
Ja, ja, super. Ja? Was sind deiner Meinung nach typische Stolpersteine, die du in Transformationsprozessen beobachtest, wenn es um die Verankerung von Agilität und Resilienz geht, oder wenn du halt wirklich, also ich würde mal sagen, Agilität und Resilienz muss eine Konsequenz des Ganzen sein oder ein Ergebnis. Aber was sind so Stolpersteine in Transformationsprozessen?
Es ist einfach, glaube ich, so dieses Verständnis, wie soziale Systeme funktionieren. Nämlich, soziale Systeme haben immer eine Pfadabhängigkeit. Wenn einem bewusst, ich habe vorhin über Demut gesprochen. Mir ist seit Jahren bewusst, und deshalb bin ich demütig einer Transformation gegenüber, dass es wahrscheinlicher ist, dass ein soziales System bleibt, wie es ist. Es ist unwahrscheinlich, dass es sich verändert. Allein das mir vor Augen zu führen, weiß ich, wow, da haben wir ganz schön was vor uns. Und vor allem unwahrscheinlich verändert, aber auch eine Richtung, die man gerne hätte. Das ist noch viel, viel schlimmer. So, und diese Fahrtabhängigkeit zu verstehen, und ich mache mal am Beispiel das Fest, am Beispiel Strukturelemente Rolle. Ja? Fahrtabhängigkeit hast du immer im sozialen System. Aber man kann darauf einwirken, dass diese Fahrtabhängigkeit nicht allzu groß wird. Denn, und das beobachte ich häufig, wenn du an Rollen zum Beispiel Bereich oder wenn du an Product Owner, also wenn du an neu eingeführten Rollen, Scrum Master, Product Owner, wenn du dort Karrierewege festmachst, dann erhöhst du die Pfadabhängigkeit, weil es ist schwieriger danach, diese Rollen, wenn du sagst, eigentlich brauche ich die nicht mehr, es ist schwieriger, diese Rollen zu entfernen, weil Menschen sich über diese Rolle so dermaßen mit verbinden, dass sie quasi getötet und eliminiert fühlen, wenn die Rolle weg ist. Sondern Rolle anders zu institutionalisieren in so einem sozialen System. Nicht mehr so, sich die Frage zu stellen, das ist für mich zum Beispiel nachhaltige Organisationsentwicklung, sich, wenn ich ein Strukturelement einführe, sich die Frage zu stellen, wie kriege ich das auch wieder weg? Also was muss ich tun, um das wegzukriegen? Das ist wie nachhaltige Produktentwicklung. Wenn ich ein Produkt entwickle, sich die Frage zu stellen, wenn es am Ende des Lebenszyklus ist, wie kriege ich das dann wieder irgendwie entwertet? Wie kriege ich das irgendwie wieder so, dass es weg ist? Ne? Also verarbeitet, so in den Kreislauf wieder rein. Ähnlich mit Strukturelementen zu sehen. Eine Rolle als Strukturelement ist ja irgendwie nur eine Krücke, nur Mittel zum Zweck. Die brauche ich nur, weil ich glaube, dass über Rollen Menschen besser miteinander arbeiten. Wenn ich irgendwann die Rollen nicht mehr brauche, dann sollte ich die auch irgendwie wieder eliminieren. Nur, wenn ich da bestimmte Sachen, wenn ich da Macht dran festmache oder Status dran festmache, dann erschwere ich das Wegbekommen dieser Rollen. Und das verbinde ich mit Fahrtabhängigkeit. Und sich das bewusst machen, dass das eine typische Stolperfalle ist, wenn man ein soziales System irgendwie ändern möchte. Na, das ist ganz wichtig. Das wird häufig aus meiner Sicht viel zu wenig thematisiert. Da wird viel zu rational drüber gedacht. Da wird dann gesagt, na ja, wir haben jetzt gute Ideen und das machen wir jetzt einfach. Na, wir haben Teams neu geschnitten. Wir haben neue Rollen. Und die Alten bleiben ja. Die Alten kriegt man nie weg. Warum? Wegen der Fahrtabhängigkeit. Also weil Menschen sich damit so dermaßen verbinden mit dieser Rolle, dass sie das gar nicht weghaben wollen. Und dann sich dann dagegen sträuben, weil sie sagen, naja, wenn die Rolle weg ist, bin ich ja mit weg. Was ja gar nicht stimmt. Ist ja nur eine Rolle. Ja. Das nehme ich als häufige Stolperfalle wahr, aus meiner Sicht. Also Fahrtabhängigkeit. Und das Thema, ich habe vorhin ja dieses Thema angesprochen, Mindset. Sich klar zu machen, dass soziale Systeme ja irgendwie paradox funktionieren. Das bedeutet, wenn ich beobachte, dass in einer Organisation, in einem Team zu wenig Vertrauen da ist. Das kann ich beobachten. Und wenn ich sage, ich hätte gerne im Ergebnis, dass wir uns mehr vertrauen, weil ich glaube, dass das dazu führt, dass wir besser miteinander arbeiten. Das ist ja eine legitime Vorstellung, die kann man haben. Die ist auch legitim, die ist wahrscheinlich auch so. Sich jetzt aber die Frage zu stellen, wie komme ich denn dahin zu dem Ergebnis? Wie komme ich dahin, dass ich in 1, 2 oder 3 Jahren eine Organisation beobachte, wo die Menschen sich mehr vertrauen? Und wenn man dann weiß, dass soziale Systeme paradox funktionieren, dann weiß ich, dass wenn ich das zum Thema mache, wenn ich Vertrauen zum Thema mache und zum Programm erhebe, wie es oft gemacht wurde, wir wollen uns jetzt alle mehr vertrauen, dann weiß ich, dass ich Misstrauen, also den Gegensatz von Vertrauen, immer mitziehe. Warum? Und das kann man sich auch leicht erklären. Habe ich auch live beobachtet, immer wieder. In dem Moment, wo Vertrauen so wichtig ist und an den Wänden steht, dann beobachten Menschen das auch mehr. Sie beobachten, kann ich denen vertrauen? Vertraut der mir eigentlich? Und in dem Sinne stellen sie immer gleich auch die Misstrauensfrage, weil die ziehen sie immer mit. Ne, die Frage, vertraue ich dem, ist gleich wie misstraue ich dem. Das ist genau die gleiche. Ich stelle mir die gleiche Frage. Und schon habe ich etwas in der Welt, was ich gar nicht haben möchte, nämlich eine Misstrauenskultur. Weil Menschen reflektieren dann, also immer das, was ich fokussiere, ja, davon bekomme ich dann auch mehr, nämlich von Misstrauen. Ich fokussiere Misstrauen und ich bekomme mehr Misstrauen, wo ich vorher darauf gar nicht fokussiert habe. Und das beobachte ich häufig. Und das, sich klar zu machen, dass es einen Unterschied gibt zwischen Ergebnis und Prozess. Zwischen, ich möchte im Ergebnis etwas Bestimmtes erreichen, sollte aber im Prozess dann darauf eben nicht fokussieren. Das ist, glaube ich, gerade in unserer westlichen Gesellschaft extrem schwer zu verstehen. Da habe ich auch ein gutes Buch, weil wir lesen Zen und die Kunst des Bogenschießens, glaube ich, von Eugen Herriegel heißt er. Das ist ein Mensch, der war, glaube ich, 13 Jahre in China, Japan und hat wirklich Bogenschießen gelernt bei den großen Meistern und hat dann das Buch geschrieben. Und er hat darin auch diesen Begriff absichtslose Absicht erklärt. Das verbinde ich damit immer. Absichtslose Absicht. Er hat gesagt, Meister im Bogenschießen bist du nicht dann, wenn du ein Ziel immer anvisierst und es immer triffst, sondern Meister bist du erst dann, wenn du es nicht an, wenn du es gar nicht im Fokus hast. Wenn du es auch nicht anvisierst, das was an, ne, hast du auch im Fokus, und trotzdem triffst. Absichtslose Absicht. Das ist etwas, was wir, glaube ich, in unserer westlichen Gesellschaft sehr schwer denken können. Was aber unsere sozialen Systeme durchzieht. Na, du kannst alle sozialen Konzepte, die wir haben, Mut, Angst, Liebe, Vertrauen, Wertschätzung, alles soziale Konzepte, die du in sozialen Systemen wahrnimmst, die funktionieren alle paradox. Ja, wenn du das im Ergebnis haben möchtest, kann man ja auch, ne? Also wenn man unbedingt will, kannst du überall als Beispiel nehmen, wenn ich unbedingt möchte, dass ein Mensch mich liebt, ja, oder der Paul Watzlawick hat ja gesagt, ne? Wenn ich unbedingt glücklich sein will, unbedingt ist das der beste Weg zum Unglücklichsein. Ne? Also auch dieses Paradoxe dahinter. Ne? Wenn du etwas im Ergebnis haben möchtest, fokussiere im Handeln nicht drauf. Und das in solche westlichen Organisationen zu institutionalisieren, ist unglaublich schwer. Weil es werden ja meistens so richtige Bereiche genau deshalb gegründet, um so etwas zu tun. Ne? Da werden ja richtige Programme aufgesetzt, Wertschätzungsprogramme, wie werden wir mutiger, wie werden wir transparenter. Und genau das ist schwierig.
Ja, also da triffst du bei mir einen richtigen Schmerzpunkt, oder ja. Weil ich das auf unterschiedlichen Ebenen genau begleitet habe. Und in dem Moment, wo das Wort Vertrauen fiel, wusste ich, das wird echt eklig. Klingt jetzt blöd, aber Punkt 1, aus eigenen Erfahrungen, als wir so als agile Werte Vertrauen dran geschrieben haben, boah, ist da ganz schnell eine toxische Kultur entstanden. Also das kontraintuitiv ist das passiert. Also genau, was du gesagt hast, ich fand die Brille nochmal schön. Und ich gebe auch so Führungskräfte-Workshops, da konnten die sich so Module aussuchen, was die quasi für ein Thema haben wollen. Und normalerweise können sich die Teilnehmer das selbst aussuchen. Und da hat die Führungskraft das Thema Vertrauen ausgewählt. So, weil wir brauchen mehr Vertrauen, hat die Führungskraft zu ihren untergebenen Führungskräften gesagt. So, und das war mal ein richtiger Satz mit X, das war eine richtige traumatische Erfahrung für mich als Moderator. Denn da war die Luft zum Schneiden. Wenn die Führungskraft sagt, ihr müsst mir mehr vertrauen, dann ist ja die Frage, wo kommt das Misstrauen her? So, und das, was man natürlich in hierarchischen Organisationen hat, wo es um Karrierewege auch geht, gibt es natürlich einfach auch Zielkonflikte. Das heißt, wenn mein benachbarter Bereichsleiter auch Geschäftsführer werden will, dann hat er ein Ziel und der wird mir nicht alles anvertrauen, weil dann werde ich das ja vielleicht missbrauchen, dieses Wissen, für meinen eigenen Vorteil. Und deswegen ist das halt ein extrem, nicht nur zweischneidiges Schwert, erlebt, dass wenn das Thema so adressiert wird und genau was du sagst, dann richten wir uns den Fokus auf das Wort und generieren Misstrauen. Das heißt, wir sollten etwas ganz anderes, lieber eine Produktentwicklung gemeinsam gestalten, und im Schaffensprozess entwickelt sich Vertrauen durch die Arbeit am Projekt, weil jeder muss in diesem... Ja, also ich nehme so ein Beispiel aus dem Assessment Center. Ich bereite Leute auf Assessment Center vor. Und dann kriegen die ja so eine Aufgabe, arbeitet mal hier, welche Tankstelle ist am profitabelsten? Und dann arbeiten die alle im Team. Aber die Assessoren gucken sich ja nicht an, was das Ergebnis ist, welche Tankstelle es ist, sondern das Sozialverhalten innerhalb der Gruppe. Wer bringt sich wie ein? Das heißt, wir legen, oder wie typische psychologische Experimente, wir geben etwas vor, etwas zu testen, beobachten aber etwas anderes. Und ich glaube, deswegen muss man genau das bei Vertrauen genau anders machen. Wir dürfen nicht sagen, das Thema ist Vertrauen, sondern das Thema ist, lasst uns ein Produkt entwickeln. So. Und wir wollen gar kein Produkt, aber wir wollen das Vertrauen stärken in das Team.
Total geil. Und dann siehst du das nämlich, ne? Da kannst du Vertrauen beobachten, aber in dem Moment, wo du es zum Thema machst, kann es echt schwierig werden. Du kannst es beobachten und kannst sagen, das verbinde ich mit Systemschleuer. wie kannst du das Thema angehen, ohne dass du es zum Diskussionsthema machst? Aber irgendwie anders. Jetzt kann man wie sagen, ja, da manipuliert man ja, 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 keine Ahnung. Aber das ist, und das meinte ich so, mit diesem, ein Verständnis von sozialen Systemen zu haben. Ich habe mal ein Interview mit Thomas Müller, der hat jetzt seine letzte Saison bei Bayern München gehört, schon ein paar Jahre her. Da hat Bayern München, die haben oft gute Phasen, hat sie eine sehr gute Phase. Da haben sie viele Spiele gewonnen. Und da hat, ich glaube, die Reporterin gefragt, und die Stimmung in der Mannschaft war super. Und sie hat gefragt, wie haben sie das denn in den letzten Monaten so hingekriegt, dass die Stimmung so super ist? Weil das hat wohl Auswirkungen auf die Ergebnisse. Da hat ich gesagt, nee, er glaubt anders. Unsere Stimmung ist so super, weil wir letztes Spiel gewonnen haben. Heißt also, Fokus auf Wertschöpfung. Fokus auf, was tun wir eigentlich für wen und warum? Und je besser uns das gelingt, je positiver die Reaktion der Umwelt ist, die sagen, geil, dass es euch gibt. Na, auf Teamebene. Wenn Teams zurückgespiegelt wird von den Menschen, die das nutzen, was ein Team zum Beispiel baut, ein Produkt, was auch immer. Wenn da zurückgespiegelt wird, Hammer, ihr seid ein geiles Team, das, was ihr baut, können wir nutzen und so weiter. Da ist doch die Wahrscheinlichkeit groß, dass das eine positive Auswirkung auf die Stimmung im Team hat. Eine positive Auswirkung auf Vertrauen im Team, oder? Wahrscheinlich. Also so wird doch. Und das führt dann wieder dazu, wahrscheinlich dann, dass das Team noch besser arbeitet, noch besser Wertschöpfung macht. Also so ein Kreislauf. Die Frage ist ja immer, wenn es so ein Kreislauf ist und du möchtest was ändern, wo fängst du an zu ändern? Und häufig wird eben bei solchen sozialen Konzepten angefangen zu ändern. Wir müssen das Vertrauen irgendwie stärken. Wo ich sage, nee, fangt mal bei der Wertschöpfung an. Fangt mal da an, dass sie irgendwie über Strukturen, Prozesse, über Denkwerkzeuge, über VPC, dass die Menschen im Team verstehen, für wen machen wir eigentlich hier was und was machen die damit eigentlich? Was sind die Customer Jobs? Und wenn denen das besser gelingt, sukzessive besser gelingt, ja, dann passiert das andere auch. Und das andere ist dann ein Katalysator dafür, ja, so ranzugehen. Das ist immer mein, aber so wie du schön beschreibst, na, wenn etwas an den Wänden hängt in der Organisation, weiß man immer relativ genau, was eigentlich die Organisation vorhat, aber nicht kann. Ja. Wenn da Vertrauen steht, dann weißt du, oh, das wollen die gerne, aber die können es nicht.
Also ich merke gerade, meine Mindmap-Notizen, die wir hier gemacht haben, gibt uns noch für eine ganze Podcast-Reihe wach. Meine Fragen habe ich sowieso nicht gestellt, die ich hier stehen habe. Und wir sind schon bei einer Stunde 10. Aber wenn ich jetzt so für unseren Inhalt, also wir könnten noch ganz viel drüber rumspinnen und gleichzeitig müssen wir den Sack ein bisschen zumachen. Ja. Das heißt, ich komme mal mit einer Abschlussfrage. Ja. Wenn du einem Unternehmen nur einen einzigen Rat geben könntest, um Agilität und Resilienz nachhaltig zu entwickeln, welcher wäre das?
Genau. Also erstmal so ein bisschen flapsig, aber den erkläre ich gleich, auf diesen Rat nicht zu hoffen. Es gibt nicht diesen einen Rat. Bestenfalls nicht in andere Organisationen hineingehen und zu gucken, wie die es machen, weil da sieht man, ist man nur an der Oberfläche. Einen eigenen Weg zu finden. Einen eigenen Weg finden, eine konsequente Ausrichtung auf Wertschöpfung. Konsequent zu sagen, was tun wir eigentlich, für wen und wozu? Worüber definieren wir uns? Was ist unsere Daseinsberechtigung? Was können wir besser als andere, als unsere Wettbewerber? Wo sind wir? Also und den USP zu finden. Und dann alle Strukturen und Prozesse unabdingbar darauf auszurichten. Nicht auf Best Practices zu hören, die Werkzeuge und Methoden als Denkwerkzeug verstehen, wie im Handwerk auch. Aber zu wissen, dass es immer noch Ideen braucht. Ideen von Menschen aus der Organisation, wie man besser wird. Wie man stetig besser wird. Ja. Ja. Cool. Das wäre mir da in den Sinn gekommen.
Supi. Dann habe ich jetzt noch ein paar persönliche Fragen an dich.
Ja.
Über welche berufliche Leistung bist du besonders glücklich oder stolz erreicht zu haben?
Ja, stolz ist immer so ein großes Wort. Aber für mich war es immer schön, wenn ich aus bestimmten Kontexten rausgegangen bin. Als ich bei Otto rausgegangen bin zum Beispiel. Wenn Menschen mir gespiegelt haben, Conny, war schön, dass du da warst. Du warst nützlich für uns. Ich habe von dir gelernt. Es hat Spaß gemacht, mit dir zusammenzuarbeiten. Das ist immer so ein Moment, wo ich sage, cool, scheine ich wohl doch nicht alles falsch gemacht zu haben. So einiges scheine ich richtig gemacht zu haben. Und wenn mir das gelingt, immer so eine gewisse Spur zu hinterlassen. Wenn mir gelingt, dass Menschen sich auch noch an mich erinnern, wenn ich schon weg bin, dann heißt das für mich irgendwie, ich war irgendwie nutzenstiftend. Und ich bin gerne nutzenstiftend für meine Umwelt. Ich bin gerne, ja, ich habe das gerne, wenn Menschen sagen, schön, da hast du mir geholfen, das ist gut. Und auf solche Sachen, die sind mir ab und zu mal in der Vergangenheit hochgekommen, als ich bei Otto gewechselt bin, als ich jetzt bei Boris Doger Consulting gewechselt bin, jetzt bei Emergize gewechselt, als ich damals bei IBM weggegangen bin, haben einige Menschen das gesagt und das finde ich cool. Das finde ich gut.
Schön.
Ja.
Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
Du, ich wäre gerne künstlerisch begabter. Also jetzt, ich habe ja gesagt, hier Otto Novus, ja, der Moritz Hornung, der kann unglaublich genial malen und gestalten. Also der kann irgendwie so Folien gestalten, der kann Webpages gestalten. Was mir gelingt, ich kann relativ gut beschreiben, was Menschen wohl fühlen sollten, wenn sie das sehen. Das kann ich schon. Aber ich kann es nicht umsetzen. Da fehlt mir irgendwie die Begabung, so ein Talent, dieses Künstlerische. Das hätte ich gerne irgendwie. Das könnte ich gerne. Aber ich habe die Vermutung, dass ich weiß nicht, dieses hat viel mit Talent zu tun. Ich weiß gar nicht, ob ich das jemals erlernen kann. Weiß ich nicht.
Ich gebe Kurse. Wipscher, ich habe nächste Woche wieder ein Visualisierungscoaching für einen Berater. Ja. So 1:1, genau, Betreuung.
Sehr schön.
Man muss ja mal den Cold Pitch auch noch machen, aber da hast du mir den Elfmeter hingelegt. Okay. Welche drei Bücher haben dich am meisten beeindruckt und beeinflusst?
Das eine habe ich schon genannt, 2016. Das ist wirklich, also der Bernhard Perksen ist ein Kommunikationswissenschaftler unter Heinz von Förster. Das ist ein Buch in Interviewform geschrieben. Die Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners. Unglaublich krass. Also der Heinz von Förster, wie gesagt, versteht es in unnachahmlicher Weise, Weltbilder zum Wanken zu bringen. Und er hat über zum Beispiel über Schule geredet. Und wenn er beispielsweise sagt, Schule ist eine Trivialisierungsanstalt für Kinder, dann weiß man schon Bescheid, das ist der Hammer. Also der ist einfach nur genial, der Mensch. Das war das eine. Das zweite war, habe ich gleich danach gelesen, auch wieder Bernhard Perksen mit Umberto Maturana. Vom Sein zum Tun. In ähnlicher Form, in Interviewform geschrieben. Und der Umberto Maturana, der war ja auch da in der Gilde damals, der Kybernetiker, auch um Heinz von Förster rum. Da geht's auch um Fragen, so um grundlegende Fragen. Wie erkennen wir Menschen eigentlich? Wie erkennen wir Menschenwelt? Was eigentlich Liebe? Also so wirklich biologische Konzepte, die uns Menschen ausmachen, die werden da tief durchleuchtet. Und das hat mich einfach unglaublich fasziniert, weil das einfach nochmal dazu geführt hat, dass ich anders auf mich selber geguckt habe und ich anders einfach beobachte. Unglaublich krass und richtig gut. Und dann habe ich mir aufgeschrieben, ich weiß gar nicht, ob du ihn kennst, es gibt einen portugiesischen Journalisten, José Rodrigues dos Santos. Das ist ein Journalist, der hat vier oder fünf verschiedene Romane geschrieben. Das Geniale dabei ist, er nimmt sich immer ein wissenschaftliches Thema. Zum Beispiel der Roman Das Einstein-Enigma. Mhm. Da hat er das Thema Quantentheorie und Relativitätstheorie genommen. Er durchforstet das Thema wissenschaftlich extrem gut und verpackt das in einen spannenden Roman. Das ist immer die gleiche Romanfigur. Da geht es so eine Art Krimi, ist das. Es geht da immer um diese Themen. Jetzt, das Gleiche hat er beispielsweise mit Kolumbus gemacht. Oder mit dem Vatikan hat er das auch gemacht. Also wirklich spannende Romane, wo er aber immer versteht, auf schlaue Art und Weise so entweder so geschichtliche Aspekte einzuflechten oder eben physikalische Sachen. Also richtig gut. Kann ich nur empfehlen. Das sind wirklich krasse. Ich glaube, 4 oder 5 Bücher hat er geschrieben, der Dos Santos, also richtig genial. Und solche Bücher prägen mich, weil die nehme ich mit. Also ich lerne daraus. Ne?
Ja, ja, stark. Welche Glaubenssätze haben dich in deinem Leben behindert?
Ich glaube, das Thema Wahrheit. Da glaube ich, die Idee zu haben, dass es die Wahrheit gibt, dass es die eine Wahrheit gibt. Warum hat mich das behindert? Zur damaligen Zeit. Weil ich dadurch, glaube ich, einfach kein guter Gesprächspartner war. Ich wirkte, glaube ich, auf meine Umwelt damals zu hart in meiner Gesprächsführung. Weil, wie gesagt, weil ich genau das natürlich dokumentiert habe. Wenn es wirklich die ultimative Wahrheit gibt, wenn es dieses richtig gibt und ich streite mich mit einem Menschen oder ein Mensch hat eine andere Meinung als ich und ich gehe davon aus, meine ist richtig, dann kann die Meinung des anderen ja nur falsch sein. Und das hat sich dann in meiner Gesprächsführung dann wieder gespiegelt. Und damit habe ich mir natürlich einiges verbaut. Ich habe mir natürlich verbaut zu lernen, weil wann lerne ich? Ich lerne ja nur dann, wenn ein anderer Mensch, mit dem ich mich umgebe, eine andere Sicht auf die Welt hat. Wenn der mich immer nur bestätigt, dann lerne ich ja nicht. Dann werde ich ja immer nur bestätigt. Ne? Und das hat mir so ein bisschen, glaube ich, damals, zu damaligen Zeit, so vor 20, 25 Jahren, hat, glaube ich, viele Lernmomente verhindert. Und da bin ich seit 2006, seit Heinz von Förster, ne? Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners, gucke ich anders auf Welt. Genau.
Stark. Ja. Welcher Glaubenssatz hat dich zum Erfolg geführt?
Ich glaube, so ein bisschen so ein tiefes Durchdringen von Themen, also dieses Verstehen wollen, begreifen wollen, dann aber in die Umsetzung zu bringen. Das hat mich, glaube ich, immer geprägt, wie ich vorhin auch gesagt habe. So das Lesen von Sekundärliteratur hat mich nie vom Hocker gerissen. Also wenn es da so, wenn es solche Sachen gibt, wenn allein agil im Titel steht, also weiß ich nicht, dann sage ich, boah, da fehlt mir die Tiefe, da fehlt mir dieses Durchdringen, so dieses, was sind die Mechanismen dahinter, die Muster, warum ist denn das so? Na, warum funktioniert das so? Das zu verstehen und das dann in die Umsetzung bringen zu wollen und zu gucken, wie was kann ich damit tun? So, das ist so ein bisschen, das leitet mich, glaube ich, in dieses Machen. Aber nicht blind, sondern aus einem tiefen Verständnis von Dingen heraus. Das leitet mich, glaube ich.
Ich glaube, ne, mir fällt gerade was ein. Wir haben die nächste Parallele gerade, weil ich für die Akademie der Genossenschaftsbanken gerade ein Trainingskonzept mit entwerfe. Und zwar gibt es dort einen neuen Vorstandsvorsitzenden, also jetzt schon seit einem Jahr, General Boris Nandt. Der wurde quasi von der Bundeswehr abgeworben. Ganz starke Persönlichkeit. Und da geht es auch um das ambidextre Führen. Das heißt, aus dem militärischen Kontext bringen wir das Führen mit Auftrag und Leben in der Lage. Da gibt es ja ein bestimmtes Führungskonzept. Und das ist ja grundsätzlich ein agiler Ansatz, dass der Einzelne so arbeitet und gleichzeitig das Ganze auf eine Prozessstruktur, auf eine hierarchische Struktur adaptiert. Und da entwickeln wir gerade ein Konzept für die Führungskräfteentwicklung und das sind für ja ein bisschen Vorstände für Banken. Ich glaube, da haben wir nochmal einen geilen Link-up, den wir, glaube ich, nochmal dann in unseren gegenseitigen Rollen stärken können.
Da bin ich gespannt. Wenn das fertig ist, da würde ich gerne mehr zu wissen. Finde ich sehr, sehr krass. Sehr geil.
Ja, ist gerade ein paralleles Miro-Board hier offen gerade. Machen wir dann. Schauen wir mal. Cool. Themenschwenk, was ist dein Lieblingsfoto aus deiner Kindheit?
Ich glaube, da gibt es viele, aber ich glaube, Fotos mit meinem Bruder. Wir haben ein sehr, sehr gutes, wir verstehen uns immer noch super, wir sind ja 2 Jahre auseinander. Super Verhältnis und wir haben uns früher wenig gezankt und gestritten und viel zusammen gespielt. Und solche Spielfotos, wo wir in der Sandkiste sind und mit Bagger spielen und so, das sind so, finde ich cool. Also erinnere mich auch noch unglaublich gerne. War eine schöne Zeit. War eine unbeschwerte Zeit, war cool. War
sehr gut. Älterer oder jüngerer Bruder?
Jünger. Das ist 2 Jahre jünger. 76. Jahrgang 76, genau.
Ja. Welches ist der Ausgangsort deiner Lebensreise?
Das ist schon, meine Kindheit in Wahren-Müritz hat mich extrem, extrem geprägt. Ein wunderschöner Ort. Ich fahre immer noch sehr, sehr gerne dahin. Unglaublich krass. Also viel Wald. Also vielleicht für die Hörer und Hörerinnen, da mal Urlaub machen, ist richtig cool. Also ganz viele Seen gibt's da, ganz viel Wald. Ein richtig schönes Städtchen. Ich hatte einfach eine unbeschwerte Kindheit. Also unglaublich. Meine Eltern haben, wie vorhin schon gesagt, die haben meinen Bruder und mich, glaube ich, sehr, sehr charmant und systemschlau gelenkt. Wie gesagt, es war klar, dass wir studieren müssen. Aber dieser Zwang, der ist mir gar nicht so bewusst geworden. Also das haben sie irgendwie schlau gemacht. Irgendwie hatte ich das Gefühl, ich kann als Kind machen, was ich will. So unbeschwert. Und das war so ein bisschen der Ausgangspunkt auch meiner gesamten Reise. Und natürlich zu sehen, auch durch die DDR-Prägung, zu sehen durch meine Eltern und Großeltern, wie man aus nicht viel sehr viel machen kann. Ja, also ich habe immer noch Erinnerung, mein Vater, meine Opas, die haben früher Nägel gerade geklopft. Benutzte Nägel, um sie wieder zu verwenden, weil es die damals nicht gab. Oder ich weiß immer noch, wie meine Omas damals gekocht haben. Es gab dann aus wenig Zutaten richtig geile Gericht gekocht, so richtig, die haben richtig lecker geschmeckt, so, ne? Also wie bei Oma, so, ne? Kuchen und so, richtig genial. Und das hat mich alles geprägt, so in der Kindheit, dass man nicht viel braucht, um einiges zu tun, einiges zu machen. Ja.
Super. Mhm. Wo findest du Ruhe und Gelassenheit?
Bei Familie und Freunden, wo ich die gar nicht in meinem beruflichen Kontext unterwegs sind, die komplett was anderes machen und mich auch erden. Ja, die mich erden in dem, was ich tue. Jetzt nicht mehr, aber früher, wenn ich mal so Höhenflüge hatte als Führungskraft und dachte, ich bin sonst wer, die mir dann zurückgespiegelt haben, so, was macht ihr da eigentlich? Ich hab so ein geiles Ding. Ich kam mal vom Führungskräfte-Workshop. Es war schon eine Zeit her. 3 Tage haben wir uns da so ein bisschen so ein Verhaltenskodex aufgeschrieben. Ja. Und die Erdung habe ich dann zu Hause bekommen, als ich dann das berichtet habe am Arbeitstisch und mein Sohn damals noch viel, viel jünger, der wie fassungslos war. Sag, Papa, wieso müsst ihr denn 3 Tage euch hinsetzen, um das aufzuschreiben? So, wir helfen einander, wir sind füreinander da, sowas, ne? Wie in der Kita, wir machen das auch so. Aha, okay. Dann bist du gleich wieder geerdet, ne? Du bist dann gleich wieder vom hohen Ross runter und sagst, ja, guck mal, dein kleiner Sohn erzählte gerade, dass man das irgendwie auch normal, also dass es normal ist, was du da tust. Das ist nichts Abgehobenes, ne? Nur weil du Manager bist, heißt das nicht, dass du sonst wer bist. Ja.
Ja, die grundlegenden Verhaltensweisen des menschlichen Zusammenlebens lernt man im Kindergarten.
Genau. Ja.
Welche Werte, Charaktereigenschaften, Wesenszüge und Verhaltensweisen hat dein Lieblingsmensch?
Ich fokussiere das mal so auf so eine Verhaltensweise, die ich beobachte. Ich mag Menschen, die nicht viel reden müssen, aber wenn sie da sind, man sie spürt. Also wir sind ja eine Gesellschaft von Ratgebern mittlerweile geworden, ne? Jeder glaubt, einen Rat zu haben, einen Tipp zu haben. Und ich mag Menschen, wenn ich beobachte oder wenn andere Menschen vielleicht in Krisensituationen sind, die nicht gleich daherkommen und sagen und gleich wieder, du müsstest das und das und das machen, sondern die einfach da sind. Die einfach da sind, unabdingbar da sind und nicht reden müssen, sondern einfach nur und dadurch diesen Menschen ein gutes Gefühl geben. Und wenn ich solche Menschen spüre, ist einfach unfassbar. Also dann fühlt man sich nicht eingeengt, man fühlt sich nicht vermoralisiert, sondern man hat einfach das Gefühl, die Menschen sind da, ohne dass sie groß was sagen müssen. Und das sowas mag ich, solche Menschen mag ich. Cool.
Was waren die drei einflussreichsten Erkenntnisse, die deine berufliche Entwicklung bestimmten?
Ja, schon das Thema Wahrheit. Schon, habe ich vorhin aus. Dann das Thema auch Erkenntnisse, wie soziale Systeme funktionieren. Also ein bisschen Luhmann in der Richtung, weil ich früher doch eher so auf dem Trip war, rational, wie eine Maschine. Eine Organisation ist wie eine Maschine. So bin ich im Beruf gestartet, 1999. Ja, und dann das Thema Demut. Das Thema Demut habe ich auch kurz ausgeführt, glaube ich schon. Sich nicht zu wichtig nehmen, zu wissen, dass man unperfekt ist. Und wir haben ja auch so ein bisschen auch geredet. So gehe ich auch in Interviews rein oder Podcasts oder schon immer, dass ich ohne großen Skript dabei bin und wenn ich mich da mal versprechen sollte, auch nicht schlimm, dann ist es halt so. Weil das macht uns Menschen ja aus. Wenn man das nicht haben möchte, sage ich dann immer zu meinem Gegenüber dann sollte er mit einer KI sich austauschen. Ich bin unperfekt und ich kann mich auch mal versprechen, ich kann auch mal Blödsinn reden. Und das verbinde ich alles mit Demut.
Habe ich aber so nicht erfahren gerade.
danke dafür. Ich bin natürlich auch ein bisschen geübt, jetzt schon durch die ganzen Sachen. Aber wenn es mir mal passieren sollte, was immer noch häufig passiert, dann ist es nicht schlimm. Deshalb bin ich kein schlechter Mensch. Ja.
Welche Menschen inspirieren dich?
Du, meine Kids. Und zwar auf zweierlei. Meine Tochter, die ist mittlerweile die wird ja 22 im August. Was mich bei ihr echt inspiriert, ist, soweit war ich, als ich so alt war, noch nicht. Die hat einen ganz klaren Plan von ihrem Leben, was sie machen möchte, was sie nicht machen möchte. Und sie hat eine unglaublich faszinierende Art, ihre Gefühle gut zum Ausdruck zu bringen. Aber immer noch Menschen zugewandt. Bei mir passiert es häufig immer noch so, wenn ich kritisiere, bin ich manchmal ein bisschen hart. Sie hat einfach diese charmante Art, das cool rüberzubringen, aber trotzdem so, dass man es nicht missinterpretieren kann. Das ist unglaublich genial. Das inspiriert mich. Und mein Sohn, ich habe vorhin auch mal, der ist jetzt 18, der wird 19, jetzt auch im Sommer, der mich einfach daran erinnert, wie ich so ein bisschen früher war, der ein bisschen Rebell ist. Und der mich immer wieder daran erinnert, es geht ja darum auch, mit meiner Frau ja auch, dass wir so sagen, hier so ein bisschen, ja, was willst du machen später mit Geld? Und wenn er sagt, ja, das ist zwar so in unserer Gesellschaft, aber ich muss das so nicht machen, oder? Ist kein Naturgesetz, dass ich das so machen muss, oder Papa? Und das bringt mich immer wieder dazu, irgendwie tiefer zu bohren. Ja, du hast recht. Man kann auch mal so ein bisschen Prämissen und Paradigmen unserer Gesellschaft auch mal anzweifeln, kann man machen. Aber irgendwann muss man seinen Weg finden. Aber auch da inspiriert er mich, immer mal wieder tiefer zu denken. Also, ja, meine beiden Kids, ja.
Genau. Ja. Stark, auch hier habe ich gerade wieder zwei Parallelen entdeckt. Meine Tochter Johanna, den Namen kann ich hier sagen, weil die hat die 200. Folge hier moderiert, mit Klaus Eidenschink, Alicia Reber und Christopher Rauen. Die kann mir auch Sachen, konstruktives Feedback kann keiner besser geben als sie, total emotional, empathisch zugewandt. Und meine andere Tochter, die ist rebellisch wie ich und ein Widerstandsgeist. Also man kriegt dann die Spiegel so ein bisschen vorgehalten manchmal, von daher, ja teile ich. Ja. Wenn du mit einer historischen oder lebendigen Persönlichkeit einen gemeinsamen Abend verbringen könntest, mit wem würdest du es gerne tun und warum?
Heinz von Förster. Ich glaube, den Menschen, den hype ich einfach uns unglaublich. Also habe ich ja, ich glaube, das ist klar geworden jetzt nach unserem Dialog, nach unserem Gespräch. Mit dem würde ich unglaublich gerne mal so einen Abend verbringen und dem einfach nur zuhören, was der so redet. Der ist einfach unglaublich.
Ich glaube, Fritz Simon war ja letztens hier. Ich glaube, er hat auch gesagt, das war, glaube ich, eine ganz gute Begegnung mit ihm immer.
Das glaube ich. Das glaube ich.
Wenn du dein jugendliches Ich treffen würdest, was würdest du ihm raten?
Also erstmal glaube ich, dass alles so, wie es geschehen ist, auch die negativen Sachen, die in meinem Leben mal passiert sind, genau dazu geführt haben, dass ich jetzt da bin, wo ich bin. Also ich das ist gut so. Und von daher glaube ich, vielleicht würde ich dem Jugendlichen echt sagen, es wäre cool, wenn du früher, also bei mir, ich bin relativ spät aufgewacht, ich bin im Hauptstudium so richtig aufgewacht, da war ich 23, 24. Vielleicht wäre es cooler, wenn du früher aufwachst, weil du dann vielleicht dir noch ein paar Wege offen stehen. Ja, ein paar Wege, die du vielleicht jetzt nicht gegangen bist, die du vielleicht früher gegangen wärst, weil du bewusster durchs Leben gegangen wärst. So wie meine Tochter, die ist jetzt schon sehr bewusst, ich glaube, der stehen vielleicht jetzt einfach mehr Wege offen, auch gerade im Bereich des Studiums. Vielleicht hätte ich gar nicht Mathe studiert, sondern ich glaube, ich hätte Philosophie studiert. Ja, glaube ich. Aber es ist immer so eine Geschichte über die Beraten, ne? Ob dann mein frühes Ich das dann angenommen hätte, wäre so eine Geschichte, ne? Wahrscheinlich nicht. So wie ich damals drauf war, wahrscheinlich nicht.
Geh weg, hätte er gesagt, geh weg. Geh weg. Genau. Frag deinen Sohn mal, was der sagen würde, dann weißt du es vielleicht. was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
Einfach, dass Menschen sagen, schön, schön, dass du auf der Welt warst. Dass ich einfach in Erinnerung bleibe. Und dass Menschen sagen, du hast mir oft geholfen, an der und der Stelle geholfen. Einfach schön, dass du auf der Welt warst. Das, ja.
Schön. Und wir kommen zur Abschlussfrage. Hast du ein Lebensmotto, Credo oder Mantra? Und wenn ja, wie lautet es?
Irgendwie sei du selbst, verstell dich nicht. Damit meine ich nicht authentisch, sondern einfach versuch nicht irgendwie irgendwas, dir selber was vorzumachen, weil das kostet viel zu viel Energie, das immer wieder aufrechtzuerhalten, sondern einfach sei du selbst mit allen Macken, mit allen negativen Seiten, die du auch hast, aber verstell dich nicht.
Ja. Cool. Verstell dich nicht, das ist doch ein schöner Abschlusslogan. Lieber Conny, vielen, vielen lieben Dank für dieses sympathische, aber auch tiefgründige persönliche Gespräch über Agilität, Systemtheorie, Resilienz. Vielen, vielen lieben Dank, dass du Gast im Paperwings-Podcast warst.
Ich danke dir. Das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Das war richtig geil. Wir haben zusammen gelacht und das ist ja auch immer schon ein gutes Zeichen, dass es eben gefunden hat. Sehr cool, danke.
Tschüss.
Tschüss.
So, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, ich hoffe, dir hat dieser Podcast gefallen und du konntest wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Entwicklung mitnehmen. Wenn er dir gefallen hat, hinterlasse gerne ein Abo, einen Kommentar oder eine positive Bewertung und empfehle diesen Podcast weiter. Falls du Interesse hast an einer Keynote, einem Seminar oder einem Coaching,
schicke mir gerne eine Nachricht an info@paperwings-consulting.de oder eine Nachricht an mein LinkedIn-Profil Danny Herzog Braune. Sehr gerne würde ich dich auch dienstags online um 20 Uhr im Paperwings Club begrüßen. Dort üben wir Visualisierungen für dein Business. In diesem Sinne, bleib gesund, dein Danny Herzog Braune.